Die Eishockey-Show Sonderedition, nur für die Ohren. Wir gleiten mit euch rüber auf der verbalen Kufe ins Jahr 2025. Wir haben viele interessante und auch zeitlose Interviews aufgezeichnet für euch. In der Hauptsache geführt für unsere große Eishockey-Show Jahresrückblick am 23.12. ausgestrahlt. Wer übrigens Lust und Laune hat, kann sich das natürlich jederzeit noch bei magentasport.de reinziehen. Und jetzt wollen wir uns gleich die Interviews zu Gemüte führen. Wir haben spannende Persönlichkeiten. Wir haben einen Thomas Popisch, Sandra Abstrater, Harry Kreis und Mo Seider. Und bei mir hier im Podcast-Studio Rick Goldmann. Grüß dich, Goldi.
Sascha, hi.
Bevor wir eintauchen in die Gespräche mit diesen interessanten Eishockey-Persönlichkeiten, die Frage an dich natürlich. Wir gleiten rüber ins Jahr 2025. Vielleicht hört das jetzt auch jemand, der schon mittendrin ist im Jahr 2025.
Das wäre verrückt jetzt. Ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Da hat man immer die Vorsätze. Bist du ein Vorsatztyp?
Ja, ich bin schon ein Vorsatztyp, aber nicht zu Silvester und Neujahr. Also ich nehme nichts vor, dass in einem Jahr was neu sein muss, sondern wenn es sich wirklich ergibt, muss ich sagen, tut mir leid. Ich werde mir auch nichts vornehmen für 2025.
Okay, wir nehmen uns jetzt vor, reinzuhören mit unseren Eishockey-Fans in diese Gespräche. Du hast das mit Moritz Seider geführt. Kannst du vielleicht schon mal anteasern, der kommt zu guter Letzt, was die Eishockey-Fans vielleicht erwartet? Was für eine Art Typ, Moritz Seider, hast du wieder kennengelernt in diesem Gespräch? Du kennst ihn ja auch schon länger.
Ja, ich glaube, also die Eishockey-Fans, die sich das ganz anhören, merken erstmal die unheimlich qualitative Gesprächsführung und den großen Unterschied zu den Gesprächen zuvor, die du ja führst. Aber da möchte ich nicht zu viel verraten. Ich glaube, der Mo Seider ist quasi so gegangen, wie er im Interview ist. Mhm. Er ist nämlich wahnsinnig interessant. Er ist nicht nur ein guter Eishockeyspieler, sondern er hat was zu erzählen. Und, das kann man schon mal sagen, ein, zwei gute Sprüche, vor allem in Richtung Mannheimer Eishockeyspieler und speziell einen, hat er auch vorbereitet.
Okay, also dann hören wir jetzt rein und am Schluss gibt es dann das Highlight-Interview mit dem Mann, der die perfekte Gesprächsführung erfunden hat und natürlich auch die deutsche Grammatik, Rick Goldmann. Und deshalb euch jetzt viel Spaß. 1:1 die Interviews, auch mit dem Blick übrigens auf die Menschen neben dem Sport. Thomas Popisch, Sandra Abstrater, Harry Kreis und Mo Seider. Gute Unterhaltung jetzt. Bis gleich.
Herzlich willkommen, Moritz Seider, zur weihnachtlichen Eishockey-Show. Mo, du warst gestern noch im Einsatz, gestern über 27 Minuten Eiszeit, Tor erzielt zum Ausgleich, auch noch einen Assist abgeliefert. Was machst du, wo stören wir dich gerade jetzt?
Ja, danke erstmal für die Einladung. War sehr, sehr schön, jetzt endlich mal einen Sieg einfahren zu können. War ein doch ein bisschen tougher Stretch in letzter Zeit. Haben heute einen Tag frei, bin im Stadion gewesen, bin jetzt zu Hause. Hab schnell was gegessen und hab mich dann hier direkt ans Gerät gesetzt, dass wir hier quatschen können.
Perfekt. Lass uns mal ein bisschen chronologisch durchgehen durch das Jahr 2024. Das wollen wir auch in der Eishockey-Show machen bei diesem Rückblick. Im Frühjahr hast du deine dritte NHL-Saison gespielt. Du hast 42 Scorer-Punkte geholt. Ihr habt mit Detroit punktgleich mit Washington ganz, ganz knapp die Playoffs verpasst. Wenn du so zurückschaust, wie fällt dein Fazit aus von diesem Jahr 2023, 2024?
Ja, wieder eine Saison gewesen, in der man alle Spiele absolvieren konnte, wieder viel gelernt hat. Nichtsdestotrotz natürlich überwiegt einfach die Frustration in dem Moment. Hat keine wirkliche Lust dann mehr, irgendwelches Playoffs-Geschehen zu verfolgen. Ich glaube, das erste Playoff-Spiel, was ich dann geschaut habe, waren, glaube ich, die Finals. Man war einfach schon sehr, sehr deprimiert und hat so viel aufgeopfert. Wir wussten eigentlich, wenn wir die letzten drei Spiele gewinnen, dann haben wir echt eine gute Chance, dann wirklich in die Playoffs reinzukommen, weil wir wussten, ich glaube nicht, dass die anderen Mannschaften das mitziehen können. Gewinnen dann gegen Toronto, zweimal gegen Montreal in Overtime und was für Krimi-Partien wir da hatten und dann nur dann herauszufinden, dass es dann doch nicht gereicht hat, war sehr, sehr bitter.
Jetzt ändert sich natürlich der Kader jedes Jahr ein bisschen in der NHL. Ist es aber trotzdem, was, wenn man so knapp scheitert, das, wo eine Mannschaft vielleicht näher zusammenbringt, oder ist das erstmal so, wie du sagst, das braucht jeder erstmal seine Zeit?
Ich glaube schon, dass erstmal jeder ein bisschen reflektieren musste und trotzdem aber das gezeigt hat, dass halt jedes Spiel unfassbar wichtig sein wird nächste Saison. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was wir gelernt haben. dass egal, ob man in Overtime ist, dass halt ein Punkt nicht genug ist, sondern dass wir immer für den Sieg spielen wollen. Ja, und ich glaube, das motiviert einen natürlich einfach dann nochmal ein bisschen mehr in der Offseason mehr Gas zu geben, härter an seinem Körper zu arbeiten, besser auf den Schlittschuhen zu werden und dann einfach versuchen, nächste Saison ja, ein bisschen frischer, ein bisschen pfiffiger unterwegs zu sein, um dann einfach den Unterschied ausmachen zu können.
Als klar war, dass du mit Detroit nicht in die Playoffs gehst, hat ganz Eishockey Deutschland sich natürlich erhofft, dass du die Eishockey-Weltmeisterschaft spielst für Deutschland. Rückblickend, warum hat das Ganze nicht funktioniert?
Ja, am Ende kann man einfach, glaube ich, offen und ehrlich sagen, dass halt einfach das Risiko einfach zu hoch war, mit einem Vertrag, der damals schon auf dem Tisch gelegen hat, die Summe einfach nicht abgesichert werden konnte. Und man muss dann einfach, glaube ich, das große Ganze einfach mal betrachten und auch von weiter weg betrachten. Und da haben wirklich leider nicht viele Punkte für eine Eishockey-WM gesprochen, sondern mehr dagegen, weil man seine Zukunft einfach aufs Spiel gesetzt hätte, was man in dem Moment natürlich nicht hören will. Ich glaube, ich brauchte da echt viele, viele Meinungen von anderen Leuten, die mich davon am Ende dann abgeraten haben, dort teilnehmen zu sollen oder teilnehmen zu dürfen. Hat alles Sinn gemacht. Ich glaube, jetzt ist man super happy, aber nichtsdestotrotz, der DB hat natürlich alles versucht. Also wir haben jeden Tag Telefonate geführt, wir haben Gespräche geführt, wir haben so viele Versicherungsfirmen angerufen, aber die Summe war am Ende halt einfach zu hoch, dass man sagen konnte, okay, das kann gestemmt werden. Und deswegen, wir haben am Ende alles versucht und ich glaube, das kann dann aber auch jeder Eishockey-Fan irgendwo nachvollziehen.
Dieser Vertragspoker oder sagen wir, diese Vertragsverhandlungen haben sich dann den ganzen Sommer übergezogen. Wie war das für dich? Auf der einen Seite bereitest du dich vor professionell mit deinem Körper, auf der anderen Seite weißt du, da ist nur eine Kuh, die muss vom Eis.
Das ist schwierig, weil am Anfang macht man sich, glaube ich, kaum irgendwelche Gedanken. Man weiß, der Sommer ist noch so lang und ja, auch wie wir gerade eben noch drüber gesprochen haben, die verpassten Playoffs. In der Zeit wollte man natürlich dann auch nicht über irgendeinen Vertrag sprechen, sondern wollte sich konzentrieren. Ja, und dann ist irgendwie der Sommer immer weiter dahingeschritten und man hat irgendwie nichts Handfestes in der Hand gehabt. Es war ja eine komische Situation. Ich glaube, wir wussten trotzdem alle, dass ich in Detroit bleiben will, dass Detroit Großes in mir sieht. Dann war es irgendwann nur noch eine Frage der Zeit, aber es war natürlich schon auch ein bisschen ein Spiel mit den Nerven. Klar.
Du hast dann, als das Trainingscamp losgegangen ist, einen Vertrag über 7 Jahre unterschrieben mit knapp 60 Millionen. Ab wann war dir klar, dass es um so eine Summe geht?
Ja, also natürlich, wenn man in die NHL kommt, dann glaube ich, hat man jetzt nicht damit gerechnet, dass man irgendwann über solche Summen reden darf. Es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht, Eishockey zu spielen. Ich hatte unheimlich viel Freude. Aber natürlich vergleicht man dann irgendwann auch den Markt und sieht, was möglich ist. Man sieht, dass unsere Gehaltsgrenze immer weiter ansteigt, dass sich Dinge hier verändert haben und dass man irgendwo in dieser Kategorie mitspielen kann. Und dann will man natürlich auch die Wertschätzung haben und einfach fair behandelt werden. Und ich glaube, das ist passiert und damit, glaube ich, können beide Seiten super gut leben.
Bist du jetzt als einer der Topverdiener bei deinem Club auch einer der Jungs, der, wenn man gemeinsam mal weggeht, vorne die Kreditkarte abgibt und die Jungs dürfen dann umsonst trinken und essen?
Ja, ich meine, klar, das gehört jetzt irgendwo dazu. Da haben sich natürlich auch die Jungs dann nicht lumpen lassen, direkt irgendwelche lustigen Sprüche oder so zu klopfen. Das war dann relativ klar, dass der Lukas und ich das ein oder andere Team-Dinner dann auch übernehmen müssen. Das gehört dazu. Ich glaube, da hat keiner ein Problem damit. Und das macht man sehr, sehr gerne.
Du bist jetzt in deinem vierten NHL-Jahr. Du hast momentan die viertmeisten Punkte bei Detroit. Du hast die achtmeiste Eiszeit in der NHL komplett. Wie würdest du sagen, hat sich deine Rolle verändert? Oder hat sie sich überhaupt verändert?
Ja, Rolle verändert. Vielleicht das erste Mal, dass man einen jüngeren D-Partner an seiner Seite hat. Das ist vielleicht was Neues. Sonst, ich meine, man trainiert den ganzen Sommer so hart und steckt so viel Zeit da rein, dass man halt diese Minuten abspulen kann. Und ich glaube, das ist jetzt kein großes Geheimnis, dass, glaube ich, jeder Eishockeyspieler gern gefühlt das ganze Spiel auf dem Eis stehen würde. Und ja, also viel verändert, glaube ich, hat sich nicht. Klar, die eigenen Erwartungen sind höher geworden, wahrscheinlich aber auch von anderen Menschen. Und denen geht es, glaube ich, einfach nur gerecht zu werden. Ich versuche einfach mein Spiel weiter runter zu spielen, Spaß zu haben, mit guter Laune an die Sache ranzugehen. Ja, wissen, dass man keinen Druck hat. Ja, und ich glaube, das sollte man einfach versuchen an den Tag zu legen, anderen Menschen ein gutes Gefühl zu geben. Und vielleicht bin ich auch eher so ein, ja, so ein Zwischenglied zwischen Jung und Alt. Versuchen irgendwie den jungen Spielern ein gutes Gefühl zu geben, dass sie keine Angst haben müssen vor irgendwelchen alten Spielern oder so oder zu viel Respekt, weil natürlich muss das gesamte Teamkonstrukt natürlich dann auch funktionieren.
Wenn du jetzt mal ein paar Jahre zurückgehst, so 5, 6 Jahre, wie vielleicht klar war, du kommst in die NHL, hast du damit irgendwie gerechnet, dass du so eine, ja, prominente Rolle da einnehmen kannst in der NHL?
Nee, ich glaube, damals sind wir nach Mannheim gezogen, damit ich für die Jungadler spielen kann und ich mein Abitur gleichzeitig mit dem letzten Jungadler ja vollenden kann. Das war unser großes Ziel, warum wir nach Mannheim gegangen sind. Da war von der NHL irgendwie ja nicht die Rede. Davor hat man sich Highlights angeschaut, da hat man Spiele verfolgt und ja, Spieler wie Patrick Kane angeschaut, mit dem er jetzt zusammenspielt. Das ist irgendwie jetzt Alltag geworden. Es ist jetzt meine Berufung. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ja, es ist irgendwie komisch, aber ich sehe mich jetzt irgendwie nicht als irgendwas anderes an, als ich vielleicht davor war oder so. Also ich würde sagen, da hat sich nicht viel verändert, auch nicht von meiner Sichtweise. Ich habe einfach unheimlich viel Spaß. Ich kann Menschen hoffentlich ein bisschen begeistern, verzaubern und ja, darf den Sport ausüben, den ich am besten kann und das auf der größten Bühne der Welt.
Jetzt ist das Ganze zwar Rückblicksendung, aber wir schauen natürlich auch ein bisschen voraus. Die Eastern-Konferenz ist dieses Jahr gefühlt, wenn man drauf schaut, noch enger wie letztes Jahr. Warum klappt es dieses Jahr mit den Playoffs für Detroit und mit dir?
Ich glaube, weil jetzt gerade, auch wenn wir jetzt hier miteinander sprechen, wir hoffentlich die Kurve bekommen haben, eine kleine Winning Streak hoffentlich starten können, aus unseren Fehlern gelernt haben und ja, hoffentlich auch einfach die Patzer von den anderen jetzt endlich ausnutzen können. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Überzahl, was sehr, sehr gut läuft, das weiter funktionieren muss. Und was sehr, sehr positiv ist, einfach auch wenn wir nicht jedes Spiel gewinnen, wir sind in jedem Spiel bis zum bitteren Ende drin, egal gegen welche Mannschaft und hoffentlich mit dem besseren Outcome jetzt endlich für uns.
Und natürlich die Frage, falls es nichts wird mit den Playoffs oder du früher fertig wirst, wäre es eine Alternative, bei der Eishockey-Weltmeisterschaft für Deutschland dabei zu sein? Oder ist es versicherungstechnisch, was wir gerade gehört haben, immer noch ein Problem?
Ich glaube, dadurch, dass man jetzt einen aktiven Vertrag hat, fällt das deutlich leichter. Da gibt es andere ja, Prämien und Sonderzahlungen, die ausgeschüttet werden können. Und ich glaube, daher sollte das kein Problem sein. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass jeder von den Jungs, der hier spielt, immer für die Nationalmannschaft auflaufen will, wenn es irgendwie funktioniert. Deswegen, klar, freut man sich immer, wenn man das Trikot anziehen darf. Muss natürlich auch passen. Man muss zeitlich da, ja, muss zeitlich auch irgendwo in den Rahmen passen, aber da sollte hoffentlich nichts im Wege stehen, wenn es dazu kommen sollte.
Nichts im Wege stehen wird bei Olympia 2026. Ist ja nicht mehr so lang hin, nur noch 14 Monate. Da werden auch die NHLer mit dabei sein. Ist das ein Thema, das schon so leicht präsent ist, auch bei dir?
Ah, klar, das ist irgendwo ein Kindheitstraum, der hoffentlich da in Erfüllung gehen wird. Man träumt die ganze Zeit davon, irgendwo wieder Teil der Olympiade sein zu können. Ich weiß noch, ich habe das damals in Mannheim in unserem Theaterraum verfolgt, die ganzen Spiele, dann das Halbfinale und so. Also da irgendwie Teil der Mannschaft sein zu können, ist natürlich das Größte, was es irgendwie gibt. Und dann auch einfach so diesen ganzen Flair Olympia aufzusaugen. Ich glaube, das ist mit das Coolste, was es irgendwie geben kann.
Jetzt könnte das ja ein sehr spezieller deutscher Kader werden, wenn man mal draufschaut, wer so von der NHL sich momentan auch von Deutschland im Fokus gespielt hat, mit Leon Dreiseitel, mit Tim Stützle, mit JJ Peterka, mit dir, um ein paar zu nennen. Habt ihr da, wenn ihr euch seht, untereinander Kontakt? Sprecht ihr über solche Themen?
Nicht wirklich. Ich glaube, dafür ist es noch zu weit weg. Dafür gibt es andere Themen, die ein bisschen präsenter sind, was jetzt gerade so abgeht. Aber ich glaube, umso näher das Event rücken wird, ja, desto größer wird die Freude einfach sein, wenn sich alle vereinen können und auf einer großen Bühne miteinander dann spielen können.
Da ihr gestern gegen Buffalo gespielt habt, habt ihr die Möglichkeit, auch mit JJ Peterka danach mal kurz zu quatschen oder gar essen zu gehen, oder ist die Zeit da relativ knapp? Du hast ja noch
Normalerweise passt es
einen
eigentlich
ordentlichen
schon.
Check mitgeben gestern, glaube ich, auch noch.
Gibt leider keine Freundschaften auf dem Eis. Ja, JJ spielt natürlich auch einfach eine unglaublich gute Saison, muss man ja auch mal sagen. Hat sich mega in den Vordergrund in Buffalo gespielt. Und so ein Spieler muss man es natürlich schwer machen. Ja, ab und an trifft man sich mit den Jungs auch mal nach dem Spiel einfach kurz miteinander zu quatschen, kurz abzudaten. Jetzt gestern hatten wir gar nicht die Zeit dafür, da irgendwie alle Jungs so schnell im Bus waren, dass ich irgendwie gucken musste, wo ich bleibe. Ja, sonst, klar, mit Timmy war ich ab und an mal essen, mit Leon, mit Grubi auch. Und ja, so, man bleibt auf jeden Fall in Kontakt, aber manchmal ist es auch einfach schön, mit seinen eigenen Jungs einfach ein bisschen Teambonding am Abend davor zu machen, zusammen essen zu gehen. Und ich glaube, das verstehen die anderen Jungs aber auch.
Du hast dich diesen Sommer in Mannheim fit gehalten, warst da auch relativ lange. Hast du Zeit, ein bisschen so die DEL zu verfolgen, insbesondere vielleicht auch Mannheim?
Ja, also jetzt, ja klar, immer noch ein Riesenfan, verfolgt. Ja, nicht jedes Spiel, aber wirklich schon sehr viele Spiele. Glaube, vor jedem Spiel gibt es für den Marc Michaelis immer einen kleinen Pep-Talk. Ist fest im Kalender eingetragen, wann die Jungs spielen. Da kriege ich am Abend immer vorher eine Nachricht und dann kann ich ihm einen kleinen Text schreiben. Und ja, so verfolgt man das Ganze. Auch die ganzen anderen Jungs natürlich. Ja, mit Phil Hungerecker immer noch sehr, sehr viel Kontakt. Nico Kremmer in München. Man verfolgt die Jungs, man freut sich, wenn sie gegeneinander spielen, wenn sie gute Aktionen auf dem Eis haben und hoffentlich sieht man die Jungs natürlich dann auch in der Nationalmannschaft wieder.
Was kriegt der Marc zum Wintergame für WhatsApp von dir einen Tag davor?
Zieh dich warm an, Junge, wahrscheinlich. Pack ein paar dickere Socken ein und ja, so sehr ins Detail will ich da natürlich nicht gehen in meine privaten Messengers hier.
Das kann ich verstehen. Dann letzte Frage. Der Weihnachtsmann kommt runter mit seinem Engelshaar und erfüllt dir einen Wunsch. Welcher Wunsch soll das sein, dieses Weihnachten?
Dieses Weihnachten wäre natürlich einfach eine garantierte Teilnahme in den Playoffs, glaube ich, würde ich nicht nein sagen. Die würde ich gerne mitnehmen. Sonst, glaube ich, bin ich sehr, sehr glücklich, bin gesund, habe ein tolles Umfeld, kann mich nicht beklagen. Glaube ich, bin da sehr, sehr gut aufgestellt. Vielleicht das ein oder andere Tor könnte öfter fallen und wenn die beiden Sachen eintreten, dann wäre ich, glaube ich, sehr, sehr happy über die Bescherung.
Dann schauen wir mal, ob das unter dem Weihnachtsbaum liegt. Mo, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin eine tolle Saison.
Ja, danke euch. Viel Spaß weiterhin und eine gute Zeit.
Ja, dann freue ich mich auf den Bundestrainer. Harry Kreis ist da. Harry, grüß dich und ja, erstmal beste Grüße.
Ja, Sascha, vielen Dank. Ja, freue mich auf das Gespräch mit dir.
Ja, wir wollen ein bisschen über die vergangenen 12 Monate quatschen, das, was man so im Gemeinen einen Jahresrückblick nennt. An dich auch die Frage, die ich eigentlich jedem in diesem Zuge jetzt dieser Interviews stelle. Ist es etwas, was bei dir im Kopf rumschwebt? Bist du jemand, der am Ende des Jahres, zum Jahreswechsel, auf die letzten 12 Monate zurückblickt, sich das nochmal so ein bisschen durchdenkt? Oder geht es immer nur vorne raus oder guckst du schon auch zurück? Was ist so passiert? Was hat mir die Karriere, mein Leben in 12 Monaten gebracht?
Ja, also wenn wir das jetzt beruflich machen, was das Eishockey betrifft, natürlich nach Maßnahmen, Weltmeisterschaft, Deutschlandcup und so weiter, da fragen wir uns immer, was haben wir gut gemacht, was können wir besser machen. Ich glaube, das gehört einfach zum Sport dazu. Mhm. Auch wenn man alle Spiele gewinnt, was wir nicht getan haben, da fragt man sich immer, was müssen wir machen, worauf dürfen wir oder müssen wir achten, dass wir einfach nicht in irgendeine Selbstgefälligkeit hineinfallen. Also das wird schon aufgearbeitet im Trainerstab, auch mit Christian Künast. Und auch für mich natürlich auch stelle ich die Frage, was hätte ich anders machen können? Worauf muss ich selber achten in der Zusammenarbeit mit der Mannschaft?
Da würde ich direkt reinhaken und sagen, der Weihnachtsmann lässt dich ein Spiel der letzten 12 Monate noch einmal spielen mit der Mannschaft. Welches Spiel wäre das? Was würdest du gerne nochmal spielen? Nochmal bei 0-0 losgehen.
Viertelfinale gegen Schweiz.
Komischerweise habe ich gedacht, dass das deine Antwort wäre. Warum und was würdest du vielleicht verändern, wenn du sagst, okay, im Spiel passieren viele Dinge, die man manchmal auch nicht immer als Trainer 1-1 beeinflussen kann. Man hat einen Plan. Aber was würdest du vielleicht, wenn du das jetzt angesprochen hast, nochmal versuchen, neu zu spielen in dieser Begegnung?
Ja, ich meine, Schweiz ist dann bis ins Finale und hat gegen die Tschechen verloren. Das heißt, wir haben ja schon gegen eine gute Mannschaft verloren. Aber ich fand, dass wir in den ersten 20 Minuten nicht unsere Tugende auf dem Eis gebracht haben. Wir waren ein bisschen zu verhalten, vielleicht ein wenig zu humble oder zu bescheiden, weil wir gesagt haben, wir haben ja Silber aus der letzten WM. Wir müssen da wirklich mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Und im Nachgang, glaube ich, war das auch bewusst oder unbewusst auch so ein bisschen auch meine Botschaft an der Mannschaft. Und ich fand, in den ersten 20 Minuten haben wir nicht die Leistung gebracht, die wir hätten brauchen müssen gegen die Schweiz. Die letzten 40 Minuten waren wir auf Augenhöhe und somit war dann diese Niederlage. Und ich will die Leistung von den Schweizern nicht schmälern, aber da war bei uns, glaube ich, mehr drin.
Verstehe. Hatte es vielleicht auch, wenn man zurückblickt, damit zu tun, dass man nach dieser unglaublichen WM im Jahr zuvor auch wieder eine sehr, sehr solide WM gespielt hat mit einem Viertelfinale, aber dass man vielleicht im Vorfeld, also in der Gruppe, schon die Spiele alle gewonnen hat, die man auch gewinnen musste, sage ich jetzt mal, wenn man eben auch ins Viertelfinale kommen möchte. Da habt ihr ja eigentlich einen sauberen Job abgeliefert. Aber gegen die vermeintlichen Spitzenteams, also Schweden, Finnland, glaube ich, in dem Fall ja bei uns in der Gruppe, schon einfach zwei Spiele abgeliefert hattet, wo vielleicht die Mannschaft dann auch in so einem Do-or-Die-Spiel dann nicht so 100% dieses Selbstwertgefühl hatte, wir holen uns jetzt wieder ein Halbfinale und vielleicht wieder ein Finale. Hatte das ein bisschen was damit zu tun? Kann man das sagen?
Ich glaube, der Kipppunkt für uns, Sascha, war, wir haben ja verdient im ersten Spiel gegen die Slowaken gewonnen. Das war ein starkes Spiel von uns. Da haben wir einen guten Start ins Turnier gehabt. Der Kipppunkt war dann Spiel gegen Schweden. Oder? Wir verlieren gegen Amerika eindeutig und verlieren gegen Schweden noch eindeutiger. Und das war eigentlich der Kipppunkt, wo...
USA, genau. Mhm. Ja, ich hatte Finnland gesagt, aber es war USA, genau. Ja,
USA und Schweden. Und ja. Wo wir uns Gedanken gemacht haben, wir können nicht weiter mit diesem Mindset und mit diesem Einsatz spielen. Dann hatten wir eine Aussprache direkt nach dem Spiel gegen Schweden. Und ab dann hat die Mannschaft, da ist der Schalter um. Und wie du gesagt hast, dann haben wir die Spiele, die wir gewinnen müssten, die haben wir auch gut gespielt, die haben wir gewonnen. Wir waren offensiv sehr stark. Wir haben ein gutes Turnier bis zum Ende gespielt. Ein Spiel vor Ende haben wir uns qualifiziert fürs Viertelfinale. Mhm. So wie ich die Mannschaft erlebt habe, glaube ich nicht, dass wir mit zu viel Selbstvertrauen da hinein sind. Respekt vielleicht, aber nicht zu viel Selbstvertrauen. Mhm.
Die WM ist abgeschlossen und dann hast du als Bundestrainer ja logischerweise auch schon wieder die nächsten Events, die nächsten Maßnahmen im Kopf. Es geht ja in kleinen Schritten immer weiter, aber du hast ja viel mehr Zeit als Bundestrainer, dir auch das Big Picture, möchte ich jetzt mal sagen, das große Bild immer so im Kopf zurechtzulegen. Ab wann schreibst du eigentlich so im Kopf oder vielleicht auch in deinen Computer, auf dein Notizbuch, so deine erste Longlist? Jetzt nach dem Deutschland-Cup, den wir ja auch intensiv verfolgt haben, wann ist so dieses erste Mal, dass Harry Kreis die Namen runterschreibt für die WM?
Ja, also diese Longlist besteht und die wird dann revidiert, da gibt es Mutationen, da gibt es dann vielleicht andere Spieler, die wirklich überrascht haben oder Spieler, die sich verletzt haben und man weiß, die sind längerfristig verletzt. Also das ist wirklich ein Prozess, die ansteht. Aber wir haben jetzt für die Weltmeisterschaft, da arbeite ich schon dran. Wir haben aber vor der Weltmeisterschaft unser Perspektivteam im Februar in der Slowakei. Und da bin ich schon Spieler zusammenstellen, die eventuell da mitreisen. Und ja, es ist eigentlich ein ständiger Prozess. Also jeden Abend, wenn ich dann ein Spiel schaue oder zwei oder drei, da denke ich, oh ja, der ist jetzt gut drauf. Oder hat vielleicht ein bisschen einen Durchhänger. Die Liste ist nie fertig.
Die ist nie fertig. Das heißt ja auch immer, wenn ein Spieler in den Playoffs noch besonders performt, ist er immer noch in der Möglichkeit, auf den Zug aufzuspringen, oder? Auch wenn es ja immer ein Nachteil ist für einen Spieler, wenn er vielleicht zu weit kommt im DL-Finale dann, dass er natürlich Probleme hat, möglicherweise ausgepowert und das ihn vielleicht dann von deiner Liste wieder streichen lässt, obwohl er gerade ein Spieler ist, der absolut in Form ist. Ist das so ein schmaler Grat?
Ja, ich will nicht sagen, dass das die Regel ist, aber es ist auch nicht zwingend die Ausnahme. Ich meine, du kennst es ja, wir sind ja immer 4 Wochen vor der Weltmeisterschaft fangen wir an mit den verschiedenen Phasen. Es sind 4 Phasen und die erste Phase ist dann fast ausschließlich Spiele, die Playoffs nicht erreicht haben oder dann schnell ausgeschieden sind. Und in den letzten Jahren war es dann immer dann die stärksten Mannschaften, die im Finale standen, mit einer hohen Anzahl von Nationalspielern. Aber wenn ich an die Nominierung vom letzten Jahr denke, dann fällt mir Tobi Ehre ein, der eine sehr gute Playoff-Serie hatte, eine sehr gute Saison und sich somit dann auch für eine Nominierung und sich auch dann für die Weltmeisterschaft empfohlen hat.
Mhm. Wer hat vielleicht für dieses Jahr schon, für rückblickend jetzt insgesamt 2024, für dich eine interessante Entwicklung genommen?
Meinst du jetzt Spieler, die vergangene Weltmeisterschaft dabei waren oder grundsätzlich?
Also kann natürlich auch ein Spieler sein, der schon dabei war, aber wir gehen mal davon aus, dass die ja schon eine Entwicklung hatten, die du sehen wolltest, sonst hättest du ja nicht nominiert, aber vielleicht jetzt auch so perspektivisch schon, wo du sagst, da gucke ich gerade ein bisschen genauer hin, heißt noch nichts für die WM, aber ich sehe da einen guten Entwicklungsschritt.
Ja, also wir beobachten, oder ich beobachte natürlich einzelne Spieler, aber ich beobachte auch Sturmreihen oder Paare von Spielern und für die Nominierung zum Beispiel Deutschland Cup habe ich auch geschaut, dass wir Spieler nominieren, die zusammen in einer Sturmreihe spielen. Weil es ist ja selten ein Spieler alleine. Und ich finde, wenn die Intuition und dieses Miteinander schon sehr ausgeprägt ist und sehr erfolgreich ist, das ist für mich auch ein Auswahlkriterium. Und teilweise ist der Kowiak Schmölz. Ich meine, wir hatten ja Leubel Kühnhagel dabei. Das ist schon ein Faktor, den wir berücksichtigen. Du kennst mich, ich nenne selten Namen, jetzt ausschließlich einzelne Spieler.
Habe ich gemerkt gerade, ja.
Aber das ist eine der so ein bisschen bei mir immer, wenn ich ihn sehe bei den Maßnahmen vom Einsatz und auch seine Entwicklung als Spieler, ist Luischenko, der fällt mir sofort ein, als ein Spieler, der sich wirklich sehr gut in Wolfsburg durchgesetzt hat und immer wieder bei uns, bei der Nationalmannschaft, einen guten Eindruck hinterlässt. Aber da gibt es ja noch einige andere.
Weil du gerade Luischenko und damit auch Wolfsburg erwähnst, das bringt mir eigentlich die Brücke rüber zur U20-Mannschaft, weil wir ja auch die U20-WM bei Magenta Sport dann im Programm haben und live übertragen. Jetzt sind es eigentlich, ja, so hart gesagt, nur 3 U20-Spieler, die in der DL aktuell wirklich eine große oder eine größere Rolle spielen. Und ich kam auf Wolfsburg wegen Timo Ruckdeschel, der hat eine Spielzeit und eine Eiszeit, die dann auch ein bisschen Sinn macht, glaube ich, und eben auch die Anzahl der Spiele. Ein Kevin Bicker in Frankfurt ist einer, der jetzt natürlich gerade raus ist, aber grundsätzlich hatte er die Spielzeit, und auch noch ein Lua Nius würde ich vielleicht mal nehmen, dann als Defender. Ist es oder sind das Spieler, die du natürlich auch im Blick hast, und wie hast du insgesamt die U20-Mannschaft in der Kombination, auch in der Zusammenarbeit mit Tobi Abstreiter, dem Headcoach dieser Mannschaft, im Blick?
Ja, natürlich. Das sind Deutschlandcup ist eine Maßnahme, wo wir durchaus sagen könnten, das sind Spieler, die vielleicht jetzt nicht zwingend U20 wären, aber vielleicht kurz danach, die dann einfach nicht mehr für die U20 in Frage kommen, ein Jahr älter. Die U25-Maßnahme ist sicher eine Möglichkeit, auch diese Spieler auf diesem Niveau zu sehen. Wir sind selber, oder die Spieler im Nachgang, im Gespräch mit den Spielern, sind selber überrascht, der Unterschied zwischen DL-Niveau und dann internationalen Niveau, auch wenn es zweimal Slowakei ist. Und somit die Namen, die du genannt hast, das sind auch Spieler, die bei mir auf eine Liste sind, ohne Zweifel. Wenn ich unterwegs bin und Spiele schaue, Tobi, und ich das Tobi sage, dann bittet er mich auch immer Feedback zu geben über die jeweiligen Spieler, die du auch genannt hast. Ja, und somit ist der Kontakt, ja, ein guter Austausch haben wir.
Ja, weil ich da gerade nochmal nachfragen würde wollen, Harry, haben wir da noch ein bisschen Nachholbedarf international? Was diese U20-Spieler betrifft, dann auch mit der Spielzeit in der Penny DL und dementsprechend natürlich auch im Männer-Eishockey Richtung internationale Qualität, die du auch gerade erwähnt hast.
Ja, da haben wir sicher noch Luft nach oben. Es ist natürlich mit der U23-Regel bei uns auch in der DL2, das sind gute Einrichtungen, um die Spieler überhaupt eine Möglichkeit zu geben, in eine Profimannschaft integriert zu werden. Mhm. Aber am Ende des Tages muss auch die Leistung vorhanden sein. Und wenn ich nochmal den Louis Schinko nehme, als Beispiel, der hat ja nicht im ersten Jahr dann seine Eiszeit bekommen. Es war ein steiniger Weg für ihn, aber er blieb dran. Er blieb in Wolfsburg. Er hat das umgesetzt, was der Trainer für ihn verlangt hat. Und letztendlich wird auch die Leistung entscheiden, aber dass die überhaupt in einer Männermannschaft sind, auch mit der Rahmenbedingungen, mit ja, Disziplin, Off-Ice, Fitness und so weiter, das sind wichtige Voraussetzungen, eben auch insbesondere für unsere U20-Spieler.
Ja, weil wir so einen Rückblick auch machen, ja, am Ende des Tages oder am Ende des Jahres, so ist es richtig formuliert, was war dein besonderes Highlight im Jahr 2024, eishockeytechnisch, emotional? Was war vielleicht so ein Moment, wo du sagst, dafür hat es sich gelohnt, auch in diesem Jahr wieder, das Ganze zu machen, was ich mache?
Ich sage das immer wieder, aber ich sage das auch, weil ich es wirklich meine. Ich habe immer eine Riesenfreude, wenn die Mannschaft zusammenkommt, weil die Spieler, die zu uns kommen, die kommen mit sehr viel Begeisterung, die kommen auch mit sehr viel Wille und Einsatz und sehr, sehr viel Freude. Und das ist eine Energie, die die Mannschaft mitbringt in der Kabine. Und ich würde mich lieber viel mehr in der Kabine aufhalten, aber das ist ja nicht mein Ort, das ist eher das Büro. Nicht, dass wir auch nicht gut gelaunt sind im Büro, aber ich spüre einfach dieses wirklich da sein wollen und diese Energie. Also das ist wirklich mein Highlight. Ich muss sagen, auch letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft Alex Sulzer als Co-Trainer und auch Serge Aubin, das war ein ganz hervorragender Trainerstab für mich persönlich, und das hat auch sehr viel Freude gemacht. Ja.
Harry, ich habe immer das Gefühl, wenn wir so reden und ich das jetzt frage, könnte ich auch sagen, das Highlight von Harry Kreis im Jahr 2024, aber auch davor, nämlich seit er Bundestrainer ist, ist der Fakt, dass er Bundestrainer ist. Das ist sein eigentliches Highlight. Kann man das so sagen? Ist das ein Highlight deines Lebens, das jetzt in der aktuellen Phase machen zu können, zu dürfen und eben umzusetzen?
Ja, also ich schätze das sehr. Jetzt im zweiten Jahr, Sascha, muss ich sagen, ich habe ein bisschen mehr Routine. Routine soll nicht heißen, dass ich jetzt irgendwie gelangweilt die Sache angehe oder so weiter. Aber ich habe ein bisschen mehr Routine in dem, was ich weiß, was auf mich zukommt. Wenn Christian sagt, okay, wir müssen eine Longlist erstellen, Da bin ich nicht überwältigt mit alle Spieler in der DL. Also ich kann das ja selber dann reduzieren. Es ist, also meine Lernkurve ist jetzt nicht mehr ganz so steil wie am Anfang, aber das, ich schätze das sehr. Also die Position, die ich habe, da bin ich sehr dankbar. Das ist mir mit großer Freude und ich erlebe auch sehr viel Anerkennung von Zuschauern über die Nationalmannschaft. Auch die Art und Weise, wie sie auftritt, wie die Nationalmannschaft sich präsentiert und das, das bereitet mir natürlich auch Freude, weil wir alle im gleichen Business sind oder wir sind alle im Hockey-Business, das ist so.
Was wäre ein Lowlight? Etwas, wo du sagst, okay, das ist echt mal SCH, Pünktchen, Pünktchen gelaufen. Auf der anderen Seite hat es vielleicht aber auch einen Lernprozess in Gang gesetzt. Was wäre so ein Moment? Gab es den, wo du dachtest, das kann jetzt echt nicht sein, das ist wirklich mal richtig bitter gelaufen?
Ein Lowlight ist sicher, wenn ich Spieler nach Hause schicken muss. Mhm. Also wirklich, wenn ich dieses Gespräch führen muss, dass die jetzt nicht mitkommen. Und es gab ein paar harte Gespräche letztes Jahr, wo wir abgereist sind und nach Ostrava. Ich habe auch erlebt, dass die Spieler nicht in Unwissen gelassen werden möchten, wenn sie vielleicht nicht aufgestellt werden, warum sie nicht aufgestellt werden. Also mein Learning Process war wirklich sehr früh, sehr ausführlich und kein Detail auslassen, Spieler zu informieren, wieso wir was machen, wieso wir eine Entscheidung treffen und selber nichts voraussetzen. Mhm. Also, um nochmal deine Frage zu machen, Lowlifes ist immer dann, Spieler zu sagen, sie kommen nicht mit.
Okay, weil es dich auch, ganz ehrlich und frei rausgesagt, so als Mensch ein bisschen fordert. Weil das gar nicht so in deinem Naturell drin ist, knallhart zu sagen, you're out, du bist raus. Hat ja auch manchmal ein bisschen damit was zu tun. Deshalb muss man es trotzdem entscheiden als Bundestrainer, aber?
Genau, also ich muss die Entscheidung treffen. Das gehört einfach dazu, like it or not. Und es gibt nicht immer angenehme Entscheidungen. Ich kenne den Bernhard Peters, der Hockeytrainer. Und der Bernhard Peters hat gesagt, wer nominiert, enttäuscht. Auch das, ja, okay, hört sich gut an. Mhm. Und wenn man es dann selber umsetzen muss, dann hört sich das nicht gut an. Nicht nur gut an, sondern es ist auch nicht so angenehm. Aber ich weiß, es ist ein Bestandteil meiner Tätigkeit. Wir versuchen, oder ich versuche da sehr ehrlich mit den Spielern umzugehen. Die mögen die Entscheidung nicht immer. Aber ich glaube, die respektieren die Art und Weise, wie wir das kommunizieren.
In der aktuellen Phase werden wir jetzt sprechen. Wie kommunizierst du mit deinem Co-Trainer, mit Alex Sulzer zum Beispiel, der natürlich logischerweise komplett im Business gerade ist in der DEL mit Bremerhaven? Wie sprecht ihr euch ab? Wie oft tauscht man sich aus?
Ja, hin und wieder mit Text, hin und wieder mit E-Mails. Ich frage natürlich den Alex immer, ob er jetzt bei der Maßnahme dabei sein möchte. Der hat ja nicht nur DL, der hat auch Champions League. Mhm. Und er sagt sofort, nein, ich will dabei sein. Und er will auch informiert sein. Das heißt, wenn ich irgendeine Aufstellung mache oder eine Long List machen mit Spielern, das schicke ich ihm zu. Da kann er drüber schauen. Auch gewisse Sachen, die wir vielleicht verändern wollen. Ich weiß auch beim Deutschlandcup war er für die Stürmer zuständig und André Rankl für Unterzahl. Und dann hat Sulzi auch gesagt, ja, aber Berlin spielt ein völlig anderes Unterzahl, als wir das machen im Deutschlandcup. Und er hat gesagt, ja, Alex, hast du recht. Also wir machen das so, du und André, ihr macht Unterzahl, du bleibst bei den Stürmern, ich mache Überzahl. Und dann hat er gesagt, okay, Harry, mache ich, aber bei der Weltmeisterschaft wäre ich wieder für die Verteidiger und für Unterzahl gerne zuständig. Also, und somit ist die Kommunikation auch da sehr offen.
Harry, dann lass uns so langsam Richtung 2025 blicken, möchte ich meinen, indem ich dich natürlich frage, gerade in den Tagen, so rund um Weihnachten, was wäre etwas, was der Weihnachtsmann dem Bundestrainer auf keinen Fall bringen soll, weil da hat er schon genug von.
Ja, Schwitzwäsche. Ich brauche keine Schwitzwäsche mehr. Also die zwei Paar, die ich habe, die reichen vollkommen. Also die reichen eine ganze Weltmeisterschaft.
Okay, und wenn der Weihnachtsmann dir einen Wunsch erfüllen könnte, auch einen Neujahrswunsch logischerweise, was würdest du dir jetzt während wir reden, vielleicht für 25, für das kommende Jahr wünschen. Kann auch was sein, was nicht mit Eishockey zu tun hat, kann auch beides sein, wie du magst.
Ja, das, also, ja, ich wünsche mir einfach ruhige Feiertage, wirklich, dass wir so auch im Rahmen der Familie, wir sind ein bisschen über Deutschland verstreut, dass wir da ein bisschen Zeit als Familie miteinander verbringen, ein paar schöne Stunden, und dass wir da ja ein paar schöne Erinnerungen haben über die Weihnachtszeit.
Und zu guter Letzt 2025. Wann würdest du sagen, es war eine gute Weltmeisterschaft?
Ja, also wir sagen, ich würde gerne über das Viertelfinale hinaus, wirklich. Also wir sind eine Mannschaft, wir haben eine Entwicklung gemacht, nicht nur nach Silbermedaille, sondern schon davor. Aber ich glaube, der Silbermedaille, das war dann wirklich für viele Länder einfach ein Ausrufezeichen, wo wir gesagt haben, okay, Deutschland darf man nie unterschätzen. Ihre Spielweise, ihre Intensität, ihr Kampfgeist, das dürfen wir nie unterschätzen. Und das wissen wir. Das haben wir uns, glaube ich, verinnerlicht. Und das nehmen wir mit in die kommende Weltmeisterschaft. Und mit diesem Bewusstsein wollen wir Viertelfinale darüber hinaus.
Verstehe ich. Und muss auch der sportliche Ehrgeiz auf dem Eis von allen Beteiligten sein, glaube ich, in der Tat. Dann auch für mich die richtige Antwort. Harry, vielen Dank für das Gespräch und natürlich auch für das, was kommt. Alles Gute im Jahr 2025. Ich glaube, wir sehen uns das eine oder andere Mal. Aber ich wünsche auf jeden Fall, dass das ein Jahr wird, mit dem du persönlich als Bundestrainer zufrieden sein kannst. Aber vor allem natürlich auch viel Gesundheit für das, was kommt, und die Familie. Danke und beste Grüße.
Sascha, vielen Dank für das Gespräch, wünsche ich dir auch.
Ja, dann freue ich mich auf den zweimaligen DL-Trainer des Jahres, Thomas Popisch. Herzlich willkommen.
Hallo, grüß dich.
Ja, Thomas, wir wollen natürlich auch über die aktuelle Situation mit dir sprechen, über Krefeld, aber wir sind angetreten, um einen kleinen Jahresrückblick zu machen, so nenne ich es jetzt mal. Und dementsprechend beinhaltet das, dass man auch zurückschaut. Vorneweg die Frage, wenn es um einen Jahresrückblick geht, bist du jemand, der zurückblickt auf vergangene 12 Monate, der das alles nochmal durchdenkt, was passiert ist in diesem Jahr 2024, der sich darüber Gedanken macht?
Also grundsätzlich wahrscheinlich nicht immer über das ganze Jahr, aber so monatsweise zurück, also nach der Saison, dann eigentlich die Saisonrevue passieren lässt, dann auch die letzten Monate, wie auch letztes Jahr dann nochmal die Playoffs, da sicher Revue passieren, nochmal ein bisschen schauen, was hat man gemacht, wie hat man es gemacht, was hätte man besser machen können. Also in dem Bereich, da sind die Gedanken schon da.
Können wir vielleicht auch gleich noch eintauchen. Was ich vorneweg echt wissen will, und wir haben auch nochmal drüber gesprochen, und dann ist uns aufgefallen, irgendwie ist das eine Frage gewesen, die gar nie wirklich beantwortet wurde. Zumindest haben wir das Gefühl, wir können es ja vielleicht jetzt mit dir zusammen aufklären. Warum bist du am Ende eigentlich weggegangen aus Bremerhaven? Ich habe da nie eine wirkliche Antwort gehört. Oder habe ich was überlesen oder überhört? Kann ja auch mal passieren.
Na, ich glaube, dass es im Rückblick dann auch im letzten Jahr dann eigentlich schon rausgekommen ist, dass wir vor 2 Jahren, also 2 Jahre vorher schon mit einem Alfred oder ich einem Alfred mitgeteilt habe, dass ich meinen letzten Vertrag in Bremerhaven unterschreiben würde, weil ich dann ganz gerne wieder zurückgehen würde. In der Zeit war noch nicht klar, was ich danach machen werde, sondern ich hatte eigentlich gedacht, oder es ist ein guter Zeitpunkt, noch 2 Jahre, um das Kapitel dann Bremerhaven zu beenden. Und im selben Zuge hat Alfred dann eigentlich auch für sich beschlossen, auch kürzer zu treten nach 2 Jahren. Und wir hatten dann natürlich in der Zeit auch die Chance, eine gute Übergabe zu machen und Leute zu suchen, die das Projekt dann weiterführen.
Kann man in dem Fall dann auch sagen, es war durchaus auch eine Entscheidung, die einen großen Anteil einer privaten Idee hatte, ins Rheinland wieder zu gehen?
Der Grundgedanke 2 Jahre davor war eigentlich größtenteils im privaten Bereich, ja.
Also weil die Frau auch mitgeredet hat, mitentschieden hat oder vielleicht zu 100% entschieden hat?
Du hast doch bei dir gehört, die Frau entscheidet immer mit. Nein, es ist einfach so, dass so ein Zeitpunkt, den wir uns eigentlich immer mal gesetzt haben, dass ich geglaubt habe, dass es eigentlich eine gute Zeit wäre, einen guten Übergang zu machen und dann auch wieder natürlich zur Familie. Die Tochter hat dann ein Studium in Münster beendet, ist also auch wieder dann nach Köln gezogen. Also dass man dann auch eigentlich ja in dem Familienleben eigentlich auch wieder weiterkommt. Weil man muss ja immer sagen, 8 Monate, 9 Monate in Bremerhaven war immer eine schöne Zeit sportlich, aber die gehört dann natürlich auch ein bisschen mehr dazu. Und das wollte ich dann eigentlich haben und so war oder ist dann auch die Entscheidung zustande gekommen.
Wenn du jetzt auf Bremerhaven schaust, was für ein bestelltes Feld sportlich hast du als Headcoach da hinterlassen und auch übergeben, wie du es eben gesagt hast?
Ja, ich tue mich da immer ein bisschen schwer, da selber sagen, ein bestelltes Feld, sondern die Organisation haben wir eigentlich vor 8 Jahren und die hat ja auch vorher schon in der DL2 gut funktioniert. Und Bremerhaven war schon immer ein Eishockey-Standort gewesen, hat in der DL2 auch einen sehr guten Ruf gehabt. Und ich bin damals nach Bremerhaven gegangen in DL2 und wir wollten im Prinzip dann später ja eine Mannschaft aufbauen, die für die DL oder leistungsfähig ist in der DL. Und dass dann der Kauf von einer Lizenz von Hamburg schon früher kam, war natürlich sehr schön gewesen. Und das war so ein bisschen unsere Idee, dass wir dann versuchen, eine Mannschaft aufzubauen, die ja stabil in der Liga bestehen kann, die eine Identität hat, die den Zuschauern Spaß macht. Und ich glaube, dass wir das dann als Einheit über die Jahre hinweg geschafft haben. Und trotzdem, so wie es immer wieder im Sport ist, muss man ja dann die Nachfolger finden, die es weiterführen. Und dieser erste große Schritt war natürlich, Sulzi zu holen als Co-Trainer, der von der ersten Minute an einen Riesenjob gemacht hat. Aber genauso ist es dann gekommen, dass auch Alfred mit einem Furchi jemand geholt hat, der diese Arbeit eben weiterführen kann. Und es funktioniert ja nicht nur, weil ein Trainer oder ein sportlicher Leiter da ist, sondern die komplette Organisation muss ja funktionieren. Und die haben wir in den Jahren auch entwickelt, über einen Torwarttrainer, über einen Athletiktrainer, über Physios, über Ärzte. Die Sachen müssen ja alle stimmig sein, damit dann auch eine Organisation langfristig gut funktioniert.
Über die Organisation auch, über Alex Sulzer möchte ich gleich noch sprechen, aber weil du die Lizenz eben angesprochen hast, die dann nach Bremerhaven ging, ihr habt zugegriffen, habt dieses Abenteuer, seid ihr angegangen, auch direkt erfolgreich angegangen, war es aber diese Lizenz, die zu euch kam, ihr habt die Möglichkeit dann auch eben genutzt, war das vielleicht auch für dich die, ich nenne es mal einfach jetzt, glücklichste Fügung vielleicht deiner Trainerlaufbahn? Weil da kommen ja ein paar Dinge zusammen, die sich dann irgendwo auch so äußern, dass man sagt, okay, guck mal, hier ist der Popisch und mit einer richtig guten Mannschaft und einer guten Organisation, jetzt zeige ich euch mal, was ich drauf habe. War das so ein bisschen
eine perfekte... 100% gehört immer manchmal dazu, dass man im richtigen Moment am richtigen Ort ist. Also da bin ich 100% von überzeugt. Aber auch da wieder, meine, klar kam die Lizenz, aber auch da hat Bremerhaven im Vorfeld die wirtschaftlichen Voraussetzungen geschaffen, um dieses Abenteuer einzugehen. Und dann kam natürlich jetzt für mich natürlich dieser glückliche Punkt dazu, dass ich in dem Moment da war und die Verantwortlichen das Vertrauen hatten. Das darf man auch nicht vergessen, dass es auch andere Vereine gegeben hätte, die wahrscheinlich gesagt hätten, jetzt holen wir uns einen renommierten, erfahrenen DEL-Trainer. Nein, sie haben gesagt, wir vertrauen. Und ich glaube, dann habe ich auch über die Jahre das Vertrauen dann zurückgezahlt.
Das meinte ich auch. Und es kommt ja schon so raus, dass Thomas Popisch sehr ungern über Thomas Popisch redet. Deshalb frage ich trotzdem nochmal nach, weil es natürlich ein bisschen Glück ist, aber eben auch dann die Möglichkeit bietet, mal zu zeigen, pass mal auf, es muss eben nicht der Trainer aus Nordamerika sein, sondern wir kriegen das mit mir hier verdammt gut hin. Also wie wichtig war das für den Verlauf deiner Karriere als solches, zeigen zu können, was du als Trainer einfach drauf hast? Natürlich dann immer mit den Rahmenbedingungen, die stimmen müssen, wie du es gerade schon beschrieben hast.
Nein, dafür arbeite ich ja und dafür arbeite ich ja auch jeden Tag. Dafür habe ich mich die letzten 20 Jahre immer wieder fortgebildet, habe mich ausgetauscht und dann wartet natürlich und jeder junge deutsche Trainer wartet auf solch eine Chance. So, und auf die habe ich auch gewartet. Ich wäre, glaube ich, auch vorher schon zum renommierten Club gegangen, auch mal als Co-Trainer, um da nochmal zu lernen. Ich war jetzt wirklich 20 Jahre vom ersten bis zum letzten Tag nur Head Coach. Also ich habe nie von anderen gelernt, sondern ich musste mir immer alles selber aneignen. Ich habe es gerne gemacht und natürlich will man dann auch mal die Chance haben, das zu zeigen. Das zu 100% unterschreibe ich.
Dieses Aneignen, wo hast du das hergenommen? Wo hast du es aufgesaugt? Von was, von wem?
Ja, es sind viele Sachen, dass man viel Coaching-Symposien besucht, dass man viel mit Leuten redet, dass man ja gerade theoretisch, aber auch im praktischen Bereich, wie ist der Umgang mit Menschen, wie ist man selber als Charakter, wie wäre man selber gerne behandelt worden als Spieler oder das ist ja immer so eine Sache. Ich bin da im Großen und Ganzen wahrscheinlich mehr emotionaler. Dann braucht man aber auch wieder jemand neben sich, der ein bisschen ruhiger ist, der ein bisschen diplomatischer ist. Aber im Großen und Ganzen Eishockey ist natürlich schon immer die Leidenschaft gewesen. Und das ist Learning by Doing. Learning by Doing, viel schauen, das ist teilweise auch abkupfern von anderen, mhm. aber gute Sachen abkupfern. Und von daher, glaube ich, kann jeder über die Jahre hinweg diese Erfahrung sammeln und dann auch das anwenden. Nur man muss es sich trauen anzuwenden. Man darf nicht nur alles nachmachen, sondern man muss auch eigene Ideen entwickeln und schauen, ja, kann's funktionieren, kann's arbeiten, aber das kannst du nur tun in der praktischen Arbeit, wenn du es wirklich anwendest.
Hast du das als junger Spieler auch schon gehabt, dieses Gefühl, ich habe einen ganz guten Blick auf den Sport, ich kann mir schon vorstellen, dass ich da vielleicht einen Schritt weiter bin, oder kam das erst später?
Ob ich schon immer einen Schritt weiter bin, das sei mal dahingestellt, aber ich hatte schon immer ein großes Interesse daran, wie ein Spiel verfolgt. Und wenn du ehemalige Spieler von mir fragen würdest, den bin ich schon ordentlich auf den Geist gegangen, wenn ich gesagt habe, ihr müsst da langlaufen oder da langlaufen. Und also dieses Interesse war schon früh da. Und ich habe ja auch schon sehr früh auch als Spieler immer wieder angefangen, auch Trainerscheine zu machen und auch im Nachwuchs versucht, immer ein bisschen mitzuarbeiten. Also diese Leidenschaft dafür, für diesen Trainerjob, die war schon sehr früh da.
Weil, wenn man sich umhört, das tun wir ja auch gelegentlich, und ich plaudere jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wenn ich mit dem Alex Sulzer spreche über dich, dann hört man schon sowas raus wie, der hat einen sehr besonderen Blick auf diese Sportart und in gewissen Momenten auch etwas, wo ich dann vielleicht gar nicht dran gedacht habe, sondern da sind schon unglaublich viele Details dabei, die ihn logischerweise zu einem guten Trainer machen. Er hat mir dann en Detail auch nicht verraten, was es ist, aber was ist das, was dich vielleicht tiefer blicken lässt, oder ist es einfach etwas, was du tust und es ist dir gar nicht bewusst, dass das irgendwie möglicherweise detaillierter ist?
Nein, ich kann nur den Vergleich sagen, wenn ich jetzt mich als Trainer nehme von vor 15 Jahren und heute, das ist ein Unterschied dann wahrscheinlich wie Tag und Nacht, aber so hat sich auch Eishockey entwickelt, also wahrscheinlich nicht bloß bei mir. Ich habe es mal so ein bisschen verglichen nach in den 90ern, die ersten Nordamerikaner, die nach Deutschland gekommen sind, oder viele, die hatten schon einen anderen Blick. Man hat dann schon, wenn man das später analysiert hat, anders Eishockey schon wieder gesehen. Und ich erinnere mich so ein bisschen an Murray, der, ich weiß nicht, ob 92 oder 93 damals bei den Eisbären Berlin war, wie die Jungs damals mit Hochachtung von dem gesprochen haben, wie der das Spiel sieht. Und später wirklich ja lange Jahre auch Don Jackson das Eishockey geprägt hat bei uns. Also ich glaube schon, dass da der ein oder andere, und ich bin immer davon ausgegangen, ich kann von denen lernen, und habe mir versucht, viel abzuschauen, aber auch wieder selber eigene Ideen mit reinzubringen. Und dann kommt vielleicht auch ein bestimmter Blick aufs Spiel, den man vielleicht gar nicht mehr so deuten kann. Und ich sehe es einfach, ich würde sagen, das ist eine Entwicklung und das ist Erfahrung.
Was hat sich denn verändert über die 15 Jahre, die du gerade angesprochen hast?
Also es ist unglaublich viel mehr detailverliebter geworden, wer wie läuft. Das ist so... Diese ganzen Zonen werden so extrem hier heute aufgeteilt und ja auch auseinandergenommen mit Video. Und jetzt gucken wir auch wieder beim Video. Wir arbeiten vielleicht seit 20, 25 Jahren mit Video, was heute für Programme gibt, wie viele Leute, auch in Nordamerika, wenn man da mal das eine oder andere Symposium hört, die haben halt 6, 7 Assistant Coaches, und der schaut halt im Sommer 20.000 Face-Offs an und probiert sie zu analysieren. Und da kommen dann natürlich auch andere Sachen raus, da kommen Tendenzen raus, was kann gut sein, was kann schlecht sein, und da muss man vielleicht versuchen, immer mehr aufzunehmen. Und das ist dann, zum Schluss ist es eine Fleißarbeit. Es sieht für viele Leute ein bisschen nach Chaos manchmal aus, aber ist, glaube ich, immer wieder dieses Koordinierte, und wer länger Struktur hält, und du hörst es ja wahrscheinlich fast in jedem Interview, wer sich länger an die Struktur hält, auch wenn er müde ist, der wird besser abschneiden. Wer länger den Gameplan beibehält, der wird besser abschneiden. Und dann sind es auf dem Eis manchmal nur 1, 2, 3 Meter. Der kann denn der Unterschied sein.
Nachteil, wenn ich das so raushöre, ist ein 24-7-Job geworden, oder was? Muss man Nerd sein?
Also die Coaches heute reden untereinander, wären wir mal lieber in den 90ern Coach gewesen. Da hätten wir weniger gearbeitet.
Ein Coach?
Nein, es ist schon intensiv. Also ich glaube, dass die normalen die Coaches heute schon 8-9 Stunden mit Training und Nachbereitung, Vorbereitung. Das ist gerade in der Saison. Hast du gerade am Video und mit der Zusammenfassung, Aufarbeitung, hast du viel zu tun. Das ist einfach so. Ist einfach eine zeitaufwendige Sache denn.
Ja. Im Umkehrschluss könnte man auch sagen, Mensch, wäre es schön, wenn ich heute nochmal Spieler wäre, oder? Man muss zwar auch mehr aufnehmen können, glaube ich, auf der anderen Seite, weil es detaillierter ist, aber man kann natürlich auch sagen, okay, lass das mal den Coach machen. Oder braucht man diese Spieler, die das eben auch so kapieren und so durchdenken, die Details verstehen, dass man am Ende des Tages auch das auf die Mannschaft übertragen kann, was du gerade sagst, was Struktur betrifft und die zu halten über die Dauer?
Die Spieler, die das wollen, es gibt Spieler, die machen, die brauchen Anweisungen immer wieder, und es gibt Spieler immer wieder, die neue Ideen haben wollen, die in die Struktur mit reingehen. Für mich beste Beispiel ist Ciga Jeglič. Mit dem könntest du jeden Tag 5 Stunden Video machen. Der will einfach, der will immer wieder schauen, der will immer sich verbessern, der will selber Lücken suchen, der will selber Sachen. Also das sind dann Spieler, die noch mehr Interesse haben. Aber grundsätzlich, die Spieler wissen heute, wenn sie in dem Bereich besser sind, dass sie einfach auch dann später besser performen und bessere Verträge bekommen. Mhm.
Nochmal zurück zu einem Coach, weil du Alex Sulza auch angesprochen hast, der nun jetzt dein Nachfolger ist, beziehungsweise ja auch schon im Coaching-Team dabei war und ja auch uns bekannt vor allem aus der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft in der Zusammenarbeit mit Harry Kreis. Und da hört man auch, das ist ein unglaubliches Trainertalent. Ich weiß nicht, ob Talent jetzt das richtige Wort ist für so einen Spieler, als Ex-Spieler jetzt für den Trainer Sulza. Und was man auch immer wieder so ein bisschen zurückbekommt, ist von der Nationalmannschaft, dass das auch unglaublich detaillierte Arbeit ist, die er abliefert. Was macht aus deiner Sicht Alexander Sulza zu einem guten Coach? Was hat er und was hat er vielleicht auch noch für die Zukunft, was vielleicht auch in Bremerhaven noch Positives bringen wird?
Ja, als allererstes, um das immer vorwegzustellen, was, glaube ich, basic ist, und das bei ihm ist einfach ein richtig toller Mensch. Und er ist, ich glaube, ein bisschen mehr zurückhaltend, aber im Gleichbedeutend ein sehr akribischer Arbeiter. Akribisch heißt, er hat manchmal ein Video für mich vorbereitet, da war ein minimaler Fehler. Der hat gesagt, interessiert mich nicht, ob da der Pfeil Millimeter zu lang ist oder nicht, macht Sulzi neu, damit es sauber ist. So. Aber er hat natürlich auch, und das ist ganz wichtig, über die Jahre hinweg, auch Nordamerika und auch dann später in Köln. Ich glaube, er hat auch mit sehr vielen guten Coaches zusammengearbeitet und hat davon auch schon sehr viel aufgenommen. Mhm. Und dann eben wieder in der Detailarbeit. Das heißt eben wirklich bei den Verteidigern, defensive Zone, worauf kommt es an? Und da sind diese ganzen Punkte, die werden jetzt nicht einmal behandelt, sondern die werden beim Sulzi auch immer wieder behandelt. Das ist also nicht bloß einmal angesprochen, sondern das wird Tag für Tag wird mit jedem Verteidiger oder mit den Stürmern wird es dann durchgegangen, wer welche Position wie zu spielen hat und immer wieder verbessern. Und ich glaube, diese akribische Arbeit, wenn andere darüber reden, ist so ein bisschen der Schlüssel für den Erfolg, den er dann auch als Trainer haben wird. Plus, dass er einfach dann auch vom Gefühl her für das Spiel eben auch weiß, wann muss ich mehr pushen oder wann muss ich ein bisschen mehr runtergehen, gerade im Umgang, im Coaching. Er hat also immer ein super Verhältnis zu jedem Spieler, was glaube ich in der heutigen Zeit dieser Umgang mit den Spielern enorm wichtig ist. Und da ist er glaube ich noch was Besonderes, ja.
Klingt dann so für mich, wenn du es so beschreibst, als wenn es dann auch klar war, dass das automatisch so ein Prozess war von einem Trainer zum anderen, der auch funktionieren musste. Also muss nichts funktionieren im Sport, ist auch klar, weil die anderen auch trainieren und kann immer alles in jede Richtung gehen. Aber zumindest war das eine verhältnismäßig logische Konsequenz.
Also die Logik war eigentlich schon, da war der Sulzi vielleicht 3-4 Monate bei uns gewesen. Da war das schon klar gewesen, ja.
Okay. Hört sich interessant an. Wir werden ihn natürlich auch immer weiter beobachten, vor allem ja auch rund um die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, aber momentan mit Bremerhaven. Wie viel guckst du gerade auch noch nach Bremerhaven? Ist das etwas, was du dir bei uns auch anschaust, wenn du selber kein Spiel hast mit Krefeld, oder ist das der erste Ergebnischeck abseits der Ergebnisse, die du kontrollierst von der Konkurrenz in der DL2, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also Ergebnis kontrollieren, man schaut sich dann irgendwann wenn es jetzt gleichzeitig ist, zum Beispiel Freitagabend, dann schaut man sich abends auch noch die Zusammenfassung an. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt nicht parallel spielen, also zeitversetzt, versuche ich immer wieder Bremerhaven zu schauen, weil es mich einfach auch noch interessiert. Und von daher passt es manchmal sehr gut, weil ja, sie haben viel 14 Uhr Spiele Sonntag und wir dann später. Also von daher vom passt das sehr gut. Aber jetzt nicht checken, sondern für mich ist mehr interessant, wie ist die Spielweise weiterhin, wie viel Struktur ist, was ich noch kenne, oder wo sind Verbesserungen auch wieder, die Sulzi und.
Was siehst du denn gerade, wenn du die Mannschaft guckst?
Was sagst du?
Was siehst du jetzt denn, wenn du das gerade sagst? Was siehst du gerade, wenn du auf die Mannschaft guckst?
Ich sehe so 80-90% unsere gute Struktur, die wir aufgebaut haben, aber ich sehe eben auch Kleinigkeiten, die da nochmal verändert wurden und verbessert wurden und wieder angepasst wurden, sei es im Powerplay, da sind nochmal Kleinigkeiten, oder im Regroup. Und das ist ja das, was ich meine. Da muss ich auch wieder für mich überlegen, ist es interessant? Und auch Marian Basani wird dort neue Ideen reinbringen. Mhm. Wird ja kein Stillstand sein, sondern die Mannschaft wird sich ja auch entwickeln. Aber man sieht dann immer gut, wie eine Grundstruktur aussieht und wo du trotzdem noch Verbesserungen anstreben kannst.
Thomas, ich habe gesagt, wir machen im Jahresrückblick. Da kommen dann immer so Fragen, ob das jetzt bei dem großen Jahresrückblick, ich weiß nicht, bei ARD oder ZDF ist, das habe ich damals immer so gelernt. Was war dein Moment, dein Highlight-Moment im Jahr 2024? Gibt's den? Welchen würdest du rauspicken?
Ja, lustigerweise habe ich die Frage heute schon mal von jemand anders bekommen.
Und der hat die aber von mir geklaut, garantiert. Nein, Quatsch.
Das kann gut sein. Nur spontan, und da muss ich wirklich sagen, spontan ist mir eingefallen, und weil dieses Fernsehteam auch aus Bremerhaven war, ist eigentlich die Abschlussfeier, die Verabschiedung aus Bremerhaven mir als erstes reingekommen. Weil das war dann nochmal so ein extra emotionaler Moment. Klar, du hattest das Finale verloren, aber wie die Fans gefeiert haben, wie die Fenster nochmal mitgegangen sind, war ein super Tag, auch vom Wetter mit allem drum und dran. Das war einfach ein Moment, der wirklich toll war.
War das auch ein Moment, ich glaube, ich kann mich an die Worte auch noch erinnern, die du gesagt hast, auch da hast du natürlich wieder sehr wenig über dich selber gesprochen, aber dann irgendwann sowas gesagt wie, wir sind stolz und ihr könnt auch stolz auf Bremerhaven sein, dass das so der Moment war, wo sich irgendwie so ein Weg, den du mit der Mannschaft gegangen bist, mit dem Club gegangen bist, dann irgendwie trotz eines verlorenen Finales aber rund angefühlt hat, fast schon perfekt angefühlt hat, obwohl man eigentlich Finale verloren hat?
Ja, das Gefühl war da, genau dieses, dass man wirklich eine lange Reise hatte, man ist angekommen und das war alles fantastisch, und du sagst es genau richtig, trotzdem wir das Finale verloren haben, war es trotzdem so ein Moment wie, man hat hier was erreicht, man hat hier einen Abschluss gefunden, und ja, man redet jetzt, und vorhin war diese Sache, ob ich dem nachtrauern würde. Und in dem Moment ist es keine Trauer, es war einfach Freude. Es war Freude über diese Vizemeisterschaft auch. Das war Freude über diese Zeit, diese 8 Jahre in Bremerhaven. Das war einfach eine unglaubliche Geschichte. Und die kam dann da zum Abschluss. Und deshalb war es dann wahrscheinlich mein Moment.
Mhm. Gibt's ein Finale, was du noch gerne mal spielen würdest, wollen, wenn du könntest? So Weihnachtswunschmäßig, wir drehen einmal noch die Zeit zurück, und von diesem Finale könntest du dir eins rauspicken, welches wäre das?
Welches Spiel?
Ja, welches von den 5?
Spiel 2.
Warum die 2?
Wir haben 3-1 hinten gelegen, waren klar besser, steht 3-3, und eigentlich haben wir sehr, sehr gut performt, und 2 Fehler, die wir dann machen, werden eiskalt von Berlinern bestraft. Mhm. Ich denke, wenn da ein 2-0 bei uns gestanden hätte, hätten wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen im dritten Spiel gehabt. Im dritten Spiel, was in die, keine Ahnung, dritte Verlängerung gegangen ist. Ich glaube, da waren wir ein bisschen ängstlich gewesen.
98. Minute.
Gut, ja. Danke.
Aber genau das habe ich gesagt. Ich hätte gesagt, du nimmst das Spiel 3.
Nein, weil ich glaube, da war Berlin einfach über diese komplette Verlängerung, waren sie einfach den Ticken besser gewesen. Und ich meine, klar, zum Schluss waren sie auch besser. Das muss man dann akzeptieren, weil sie die Chancen genutzt haben. Aber vom Mentalen, vom Körperlichen, wie wir Präsenz gezeigt haben, fand ich schon, das war Spiel 2 im zweiten Drittel da hätten wir noch mehr Kapital draufschlagen müssen oder sollten. Mhm.
Am Ende war es dann der Abschied, zu dem möchte ich nochmal kommen, um das Kapitel dann Bremerhaven auch abzuschließen. Du hast uns ja zu Beginn nochmal erzählt, dass es am Ende ja dann schon auch ein längerer Prozess war. Irgendwann kommt ja aber dann der Tag, logischerweise, wo es dann so ist und wo du dich dann auch von den Fans nochmal in Bremerhaven auf eine tolle Art und Weise verabschieden kannst. Hat das gedauert, das hinter sich zu lassen, oder bist du jemand, der schnell umblättern kann?
Also da kann ich relativ schnell umblättern.
Woher kommt das?
Immer schon so. Entschuldigung?
Woher kommt das, dass du schnell umblättern kannst?
Ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen eine Geschichte, wie ich auch wieder Erfahrung, mein ganzes Leben bestand viel in Umblättern, also viel weiterschauen, viel nach vorne schauen. Manchmal ist es vielleicht gar nicht so gut, aber es hat mir in vielen Sachen geholfen und von daher genieße ich dann den Moment. Und dann ist aber auch schon wieder so ein bisschen mehr Realität, nach vorne schauen, nächsten Aufgaben angehen. Ich glaube, dass das eher aus der Lebensgeschichte herauskommt. Ich kann es nicht genau beurteilen, ich kann nur sagen, wie es ist.
Würde ich auch mal so tippen, komplettiert der Job gerade in Krefeld, der sehr erfolgreich ist, werden wir jetzt sprechen, so ein bisschen auch die Karriere? War so auch sportlich gesehen, glaube ich, der erste Verein, wo du dann Bundesliga gespielt hast, wenn ich richtig im Kopf habe. Ne?
Genau, ja.
Das ist irgendwie auch ein bisschen zu Hause jetzt logischerweise. Ist das etwas, wo man sagen kann, da schließt sich auch wieder so ein Kreis ein Stück weit?
Ja, bestimmt. Ist einfach so, dass ich ja damals, ich meine, ich habe in Duisburg damals zweite Liga angefangen und dann nach Krefeld gewechselt, dann Bundesliga, erste Bundesliga gespielt. Dann hier ja auch in der Region hängen geblieben, meine Frau kennengelernt. Und jetzt nach den Jahren dann wieder wirklich vollständig zurück, da kann man schon sagen, schließt sich ein Kreis. Aber der Kreis schließt sich ja natürlich auch aus dem Bewusstsein, weil ich natürlich über die letzten 35 Jahre auch gesehen habe, was Eishockey in Krefeld bedeutet. Und das ist eben auch ähnlich wie in Bremerhaven, ist eine Eishockeystadt. Da spielen jetzt andere Sportarten nicht so eine große Rolle, sondern aus der Tradition heraus ist hier sehr viel Begeisterung möglich und ich glaube, man sieht es auch, dass hier in den nächsten 2 Jahren auch ein neues Trainingsleistungszentrum entstehen wird. Also diese Stadt lebt einfach Eishockey.
Und dementsprechend ganz frei rausgefragt, kann es ja nur sein, dass es in der nächsten Saison vielleicht schon wieder ein Wiedersehen gibt mit Thomas Popisch in der Liga, die vor allem von Magenta Sport sehr intensiv übertragen wird in der Penny DL.
Wir haben auch darüber, wird natürlich jeder sprechen, wir gehen mal anders ran. Wir haben natürlich ein klares Ziel, dass irgendwann Krefeld in der DEL wieder Bestandteil sein muss. Die Frage, die ich mir immer stelle, jeder Verein, der natürlich in der DEL2 an den Start geht, ist genauso wie in der DEL, jeder will jedes Spiel gewinnen und jeder will Erster werden. Das ist einfach basic. Jetzt haben 5 Mannschaften die Kaution hinterlegt und könnten aufsteigen. Und da ist Krefeld dabei. Ob jetzt alle 5, wenn sie aufsteigen würden, auch wirtschaftlich schon die Voraussetzung haben, das kann ich nicht beurteilen. Aber
ihr habt gesehen,
das kann ich nicht beurteilen. Das ist das, was der Gesellschafter, Geschäftsführer oder dergleichen beantworten müssen, ob da schon die notwendigen Voraussetzungen geschaffen sind, weil wir wissen alle, dass es schwierig ist. Man kann sicher 1 Jahr oder 2 Jahre dann in der DL spielen, aber du musst ja wirklich gesund versuchen, über die Jahre eine stabile Mannschaft aufzubauen. Und ich vergleiche so ein bisschen mit Frankfurt. Im ersten Jahr spielt jeder mit Euphorie und dann musst du schon eine stabile Mannschaft haben. Oder wir nehmen jetzt Beispiel Bietigheim. Wie schnell das dann geht, dass du dann auf einmal auch noch weiter runter gehst, weil wirtschaftlich das an deine Grenzen geht. Und wenn die Grenzen dann überschritten werden, ist es für den einen oder anderen vielleicht schwierig.
Interessant. Wir werden das natürlich verfolgen. Wünschen dir für das Gelingen in Krefeld alles Gute. Zum Abschluss kann auch eine kurze Antwort sein. Ich würde nochmal fragen, weil wir Richtung Weihnachtsfest gehen, werden wir jetzt hier sprechen. Der Weihnachtsmann erfüllt dir einen Wunsch, der mit Eishockey nichts zu tun hat. Was würdest du wünschen?
Ich glaube, das ist immer sehr, sehr schwer. Aber grundsätzlich bin ich jetzt im Alter, da wünsche ich mir immer Gesundheit.
Das ist doch genau richtig so. Ich kann das ungefähr nachempfinden. Soweit sind wir, glaube ich, nicht auseinander. Thomas, vielen lieben Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Alles Gute für das, was kommt im Jahr 25 und vor allem natürlich eben die Gesundheit privat, dass alles in Ordnung ist mit der Family und dass ihr sportlich weiter Erfolg habt in Krefeld. Dann macht es, glaube ich, sowieso immer ein bisschen mehr Spaß zu arbeiten. Dankeschön.
Ganz sicher. Vielen, vielen Dank und euch auch noch viel Spaß.
Ja, dann sagen wir herzlich willkommen in der Eishockey-Show, Sandra Abstreiter. Grüß dich.
Ja, hi, danke.
Sandra, erstmal die Frage, wie geht es dir? Ich frage das natürlich grundsätzlich gerne und auch immer kann man das fragen, aber weil es auch wichtig ist. Aber auf der anderen Seite, du hast ja schon, während wir jetzt sprechen, bewegte Tage, bewegte Monate hinter dir. Also zum einen natürlich haben wir es verfolgt mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft im Deutschlandcup. Der Sieg hat uns sehr gefreut, aber dann gab es ja auch unglaublich viel Action und Dramatik in deinem Leben rund um die PWHL. Erzähl uns mal ein bisschen darüber.
Ja, also es war auf jeden Fall sehr viel los, wie du schon sagst, in den letzten paar Wochen. Jetzt ist tatsächlich in Anführungsstrichen ein bisschen ruhiger, wobei gleichzeitig auch nicht, weil ich jetzt auch wieder nach Deutschland geflogen bin für einen Lehrgang in Füssen. Also irgendwie so ganz die Füße stillhalten ist wohl nie so richtig. aber ja, also zumindest mental kann ich mal sagen, kann ich ein bisschen entspannter sein, weil ich halt jetzt weiß, was die Saison für mich passiert und habe halt jetzt sozusagen diesen wichtigen Schritt geschafft, den ich machen wollte und kann deswegen das ganze Jahr jetzt nochmal, obwohl es ja schon für die meisten die Saison ja schon ja, fast zur Hälfte vorbei ist, für mich geht es jetzt mehr oder weniger erst nochmal richtig los.
Weil du jetzt in Montreal unter Vertrag stehst, warst zuvor ja in der PWHL in Ottawa. Nimm uns nochmal mit, wie ist das gelaufen mit der Auflösung in Ottawa, wo du gesagt hast, okay, ich muss den Vertrag auflösen, weil ich glaube, frei rausgesagt, meintest du, du hast vielleicht die Chancen nicht mehr so gesehen, da wirklich auch Einsätze zu bekommen. Warum der Schritt? Weil es ja mutiger war, weil du ja nicht automatisch weißt, dass du irgendwo gepickt wirst, weil du musst dich ja wieder empfehlen. Wie ist das abgelaufen?
Mhm. Ja, also es war tatsächlich eine sehr, sehr schwere Entscheidung für mich auf jeden Fall, weil mir wurde halt eben ein neuer Vertrag angeboten für die Saison und im Prinzip, was ich auch vor allem tatsächlich über die letzten paar Wochen mir nochmal bewusster geworden ist, ich wäre in Ottawa wieder der zweite Torwart gewesen und das heißt jetzt nicht, dass ich in Montreal jetzt sozusagen weiter oben stehe, aber für mich war das einfach so der Gedanke, ich wollte nicht in dieser zweiter Torwartposition feststecken sozusagen und also für mich war das dann so die Entscheidung, weil ich dachte mir, naja gut, wenn ich es jetzt nochmal eine Saison mache, dann macht man es am Ende nochmal eine Saison und dann nochmal eine vielleicht und am Ende auf einmal ist 4 Jahre später und ich stehe immer noch als zweiter Torwart in Ottawa. Das war sozusagen für mich der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, okay, ich challenge mich neu. Es war auf jeden Fall ein Pokerspiel, sage ich mal, da halt sozusagen auf den freien Markt zu gehen als Free Agent. Mhm. Ja, ich meine, jetzt natürlich rückblickend kann ich sagen, es hat sich gelohnt. aber es war auf jeden Fall keine einfache Entscheidung und es war auch tatsächlich eine Zeit, wo es sehr ungewiss war, wo ich mich dann schon gefragt habe, ob es jetzt die richtige Entscheidung war oder nicht. Aber gut, jetzt, wie gesagt, kann ich dem Ganzen natürlich positiv darauf zurückblicken und sagen, okay, es war die richtige Entscheidung. Ich habe jetzt einen neuen Schritt gemacht. Viele werden sich wahrscheinlich denken, okay, jetzt bist du erstmal dritter Torwart in Montreal. War das dann nicht doch die falsche Entscheidung? So würde ich das tatsächlich aber gar nicht sehen, weil ich meine, ich trainiere genauso viel, wenn nicht sogar mehr. Als letztes Jahr, kann mich dadurch natürlich genauso weiterentwickeln wieder. Und genau, ich wollte halt einfach diese Veränderungen in gewisser Art und Weise. Und ich glaube, dass das auf lange Sicht gesehen mich dann an die irgendwann hoffentlich natürlich, das ist mein Ziel, halt meine Nummer 1 in der Liga zu sein. Und ich glaube, dass mich das da auf jeden Fall weiter in die Richtung bringt.
Aber hast du dann automatisch auch die Chancen, weil du gerade sagst, jetzt bin ich ja eher so die dritte Torhüterin, dass du die zwei aktuell vor dir in Montreal eher challengen kannst von der Idee, als das mit Amarin Smashmeyer in Ottawa der Fall war, kanadische Olympiasiegerin, natürlich eine große Heldin des Sports.
Ja, tatsächlich schon. Also das wurde mir auch viel erzählt viel gesagt von den Trainern und von unserer Managerin. Die waren tatsächlich letzte Saison in Montreal schon die Mannschaft, die ihre zweite Torhüterin am meisten verwendet hat, die hat, glaube ich, aus 24 Spielen auch 8 Spiele gespielt. Hat jetzt auch die Saison, wir hatten jetzt 3 Spiele bis jetzt, hat sie auch schon eins gemacht und das zeigt ja, dass sie auf jeden Fall offen dem gegenüber sind, halt auch nicht nur mit einer Torhüterin zu spielen. Mhm. Und ich glaube schon, dass es, also so kam es mir zumindest bis jetzt rüber, die haben mir schon das Gefühl gegeben, dass wenn man besser ist, dann haben die da auch nicht das Problem, sehen die da kein Problem darin, da auch Veränderungen reinzubringen.
Mhm. Chancen siehst du besser. Du hast es gerade gesagt, das war schon auch ein mutiger Schritt, nochmal zurück zu gehen auf den Punkt. Wie muss ich mir den vorstellen? Zwischen ich fliege darüber, du musstest dich ja auch im Training beweisen, bis zu dem Punkt, da kommt jemand und sagt, jawohl, Frau Abstreiter, wir machen es. Mit Ihnen gibt's heute den Vertrag. Wir unterschreiben das mal. Also wie ist der Prozess gewesen?
Ja, also ich bin ja direkt nach dem Deutschland-Cup nach Montreal geflogen eben. Mhm. Da hatten wir dann 2 Wochen Camp. Das war für die ganze Liga 2 Wochen Vorbereitung beziehungsweise halt Tryout für die, die halt noch keinen Vertrag hatten. Und ja, dann hatten wir halt erstmal unsere 2 Wochen Training mit 2 Vorbereitungsspielen auch. Da habe ich ein Drittel gespielt und die eine der anderen Torhüterinnen, die auch als Tryout-Torhüterin da war sozusagen, hat auch ein Drittel gespielt. Genau, und dann hatten wir erstmal tatsächlich noch das letzte Wochenende von dem Camp hatten wir frei und da sind wir natürlich alle schon nervös geworden, alle, die halt noch keinen Vertrag hatten und genau am Montag, also das war jetzt, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen dann, hatten wir halt alle Einzelgespräche und ja, dann bin ich da halt reingekommen und relativ schnell, dann setzt man sich hin und dann reden die da gar nicht lange drum rum, sondern sagen, ja, wir haben uns für dich entschieden, wir würden dir gerne einen Vertrag anbieten, und ja, und halt, wie sie sich das vorstellen, also was sie von einem erwarten und was man selber auch erwartet und so. Also tatsächlich relativ kurzes Gespräch, 10 Minuten und dann weiß man Bescheid.
Wie groß ist der Druck da mental? Interessiert mich auch als Sportler, wenn du so eine Situation ausnutzen musst. Also in dem Moment geht es darum, in dem Camp zu performen. Du bist jemand wie ein paar andere auch, die wissen, okay, wir spielen eigentlich um unseren Vertrag. Wir spielen eigentlich ein Stück weit auch um den Fortbestand unserer Karriere jetzt in der PWHL. Wie viel Druck ist das? Wie gehst du damit um? Bist du dann besonders in der Lage, Leistungen abzurufen? Ich meine, beste Torhüterin der vergangenen Weltmeisterschaft, das ist ja schon eine Briefmarke, mit der man mal irgendwo auf eine Postkarte draufkommt.
Mhm. Also ich muss sagen, so habe ich darüber tatsächlich noch gar nicht nachgedacht, aber ich glaube schon, dass man in gewisser Art und Weise sagen könnte, dass ich unter Druck schon gut performen kann.
Macht auch Sinn als Torhüterin übrigens, ne?
Ja. Ja, schon ein bisschen. Ich finde eher tatsächlich war der Druck mehr oder weniger aber vor dem Camp, dass man sich halt möglichst best vorbereitet. Und natürlich fragt man sich, dann habe ich jetzt alles gemacht, was ich konnte. Aber ich fand, ich hab das so gemacht, ich habe mich gut gefühlt, wie ich da in das Camp reingegangen bin. Während dem Camp macht man dann eh einfach sein Ding, da redet einem auch tatsächlich niemand wirklich was rein, weil die wollen einfach nur sehen, wie bist du wirklich. Und am Ende des Camps, also vor dem Gespräch, habe ich mir gedacht, gut, ich habe das gemacht, was ich machen konnte, ich hatte mich gut vorbereitet und jetzt habe ich das gezeigt. Und gleichzeitig zu dem Zeitpunkt, natürlich, da war ja dann das, was ich zeigen konnte, sozusagen schon vorbei, aber halt vor diesem Gespräch, natürlich ist man da irgendwo nervös, aber gleichzeitig fand ich auch, ich habe mir gedacht, naja, erstens würde ich die Entscheidung nicht treffen wollen und ich meine, es ist halt jeder, der in diesem Camp ist, ist ja auch mit einem Grund da, also da ist ja keiner, der komplett abfallen würde oder so, deswegen glaube ich, für die gibt's da eigentlich schon fast keine. Also neutral gesehen, natürlich sage ich, haben sie die richtige Entscheidung getroffen. aber naja, neutral gesehen, ich meine, jeder, der da war, der kann auch in dieser Mannschaft tatsächlich mithalten.
Jetzt habt ihr ja, Sandra, da drüben, wenn ich das nicht falsch auf dem Schirm habe, Tarifverträge. Also das heißt, ihr seid eingestuft im Bereich, ich sage jetzt mal so, damit die Zuschauer, die es vielleicht auch nicht so auf dem Schirm haben, was in Nordamerika im Frauen-Eishockey passiert, so zwischen $30.000 aufwärts bis so roundabout 80.000 sind immer so die Zahlen, die kolportiert werden, glaube ich, ne, in diesen Tarifverträgen. Mhm. Ist das etwas, auch wenn es jetzt nicht der Hauptgrund ist, aber es ist natürlich ein Grund, warum man auch Eishockey spielt, man möchte davon leben können im Frauen-Eishockey-Sport. Ist das etwas, was als Schritt für dich aktuell vollkommen in Ordnung ist oder sagst du, das ist aber aktuell wirklich nur der minimale erste Schritt. Also wir müssen noch weitergehen und das übrigens über ganz Europa auch und nicht nur in Nordamerika. Was sind da so deine Ideen, die du gerne auch vielleicht später sehen würdest? Weil du wirst ja auch nicht noch 20 Jahre Eishockey spielen, sondern aber der Frauen-Eishockeysport wird sich 20 Jahre entwickeln.
Ja, also ich finde, ich würde das jetzt nicht sagen, das ist jetzt erstmal das Minimum. Also ich finde, das ist ein riesiger Schritt gewesen. Ne? Mhm. Und selbst wenn die Minimumbeträge jetzt nicht brutal sind oder so, ich meine, wir können, sage ich mal, relativ einfach davon leben, weil wir tatsächlich zusätzlich, das ist halt auch in diesen Tarifverträgen festgelegt, da kriegt man zusätzlich halt noch für die Wohnung das Geld eigentlich komplett gestellt und zusätzlich Essen. Also man hat eigentlich fast keine Ausgaben und da finde ich, dann kommt man auch selbst mit dem Minimum eigentlich relativ easy hin. Tatsächlich zusätzlich die, ich weiß nicht, in Kanada zum Beispiel, das ist halt auch, ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis oder so, die kriegen von der Nationalmannschaft sehr viel Geld. Also tatsächlich die großen Namen, die haben wirklich, also die verdienen wirklich gut, würde ich sagen. Mhm. Und natürlich kann man das leider immer noch nicht mit der NHL vergleichen, aber ich finde, das muss man auch gar nicht, weil man kann das halt einfach als eigenes Ding sehen, dass halt das Frauen-Eishockey halt einfach auch jetzt diesen Schritt angefangen hat. Und natürlich kann man dann in gewisser Weise sagen, ja, das Ziel sollte schon sein, dass es in Europa auch möglich ist. Ich meine, die schwedische Liga ist ja auch schon professionell. Die kann auf jeden Fall aber auch noch einen sehr großen Schritt machen. Und genauso natürlich in Deutschland, das wäre halt schon, also natürlich ist das für mich halt auch ein Ziel, sage ich mal, dass ich das dann irgendwie halt auch in gewisser Art und Weise natürlich mit nach vorne bringen kann und mit unterstützen kann. Und ich finde schon, dass das halt das Ziel vom gesamten Frauen-Eishockey auf der ganzen Welt eigentlich sein sollte, dass man das halt auch in mehreren Ligen umsetzen kann. Und wenn es halt in anderen Ligen umgesetzt wird, dann wird wahrscheinlich natürlich im Gegenzug in der PWHL das halt nochmal einen Schritt nach vorne machen, dass man halt dann irgendwann sagen kann, okay, ich meine, in der NHL im Vergleich zu einer DEL ist ja auch wieder was anderes von den Gehältern. Und also so, dass man das halt dann irgendwann so vergleichen kann, das wäre, glaube ich, schon so das Ziel. Und ich glaube aber, dass es auch in gewisser Art und Weise auch in die Richtung schon geht.
Bist du da gerne Vorbild oder Vorreiterin auch? Ist das etwas, was du gerne machst, wo du, ich sage jetzt mal, ein Stück weit drin aufgehst, in der Rolle zu wissen, ich mache da schon was Besonderes fürs deutsche Frauen-Eishockey?
Ja, also ich bin schon ein bisschen zurückhaltend, aber ich meine, gleichzeitig bin ich auch gerne bereit, jeder, der mir Fragen stellen will, beantworte ich natürlich super gern, vor allem halt auch für meine Teamkollegen. Ich meine, die wollen ja auch alle wissen. Gerne. Ja, und aber halt, also ich meine auch für die Spielerinnen zum Beispiel ja auch, die wollen ja auch wissen, wie läuft's in der Liga und also natürlich ist mir das schon bewusst, dass ich da in irgendeiner Art und Weise halt so ein bisschen, ja, für Antworten bereitstehen muss, in Anführungsstrichen, aber ich mache das genauso gerne, weil ich glaube, das bringt halt auch vor allem das deutsche Frauen-Eishockey natürlich auch nach vorne und auch mit der Ronja, da der Austausch, finde ich, ist halt auch ganz wichtig, weil die natürlich auch wissen will, was passiert in der Liga drüben, was können wir hier anpassen und so weiter. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig und das mache ich sehr gerne.
Das ist schön und das muss man ja auch annehmen und wie du schon sagst, dafür muss man vielleicht das ein oder andere Interview dann auch mehr geben, aber macht ja dann Sinn, auch im Sinn der Sache. Nochmal Montreal, und das ist ja auch dann ein bisschen Vorreiterrolle, möchte ich sagen, und vielleicht auch was Besonderes, weil ihr ja auch den Deutschlandcup erlebt habt, wo natürlich für viele der Frauen enorm viel Zuschauer da sind, wenn man das immer mit diesen Ligaspielen vergleicht. Auf der anderen Seite hast du jetzt auch mit Montreal ja einen Club gezogen, der, glaube ich, ja zuschauermäßig sehr, sehr rockt in der PWHL. Gibt es ja auch dieses legendäre Spiel, ich glaube, das war ja auch Zuschauerrekord damals, mit über 20.000 Zuschauern. Ich glaube, das war das Duell, glaube ich, gegen Ottawa auch, oder? Oder?
Ich weiß, aber es war auf jeden Fall im Bell Center, also bei dem.
Im großen Bell Center kennt ja auch jeder NHL-Fan logischerweise. was macht das nochmal für einen Unterschied, wenn man einfach so eine Atmosphäre hinter sich spürt, die eben für den ein oder anderen Eishockey-Profi im Männerbereich eine völlig normale Nudel ist, aber für euch irgendwie dann auf einmal noch eine ganz andere Dimension darstellt?
Ja, also es ist wirklich jedes Mal wieder cool. Also das ist auch immer, wenn ich gefragt werde, was ist so das Highlight, sage ich auch, also jedes Mal halt diese vollen Stadien einfach zu sehen, das ist wirklich ein unglaublich cooles Gefühl. Und ja, du hast es kurz angesprochen, im Vergleich zu der Liga ist jetzt vielleicht das beim Deutschlandcup wenig gewesen, aber für uns ist es halt trotzdem ein cooles Gefühl, weil da ist es halt natürlich die Nationalmannschaft, die unterstützt wird. Und da ist es halt eben nochmal was ganz anderes, finde ich. Und wirklich die Stimmung, also das kann vielleicht auch schon eigentlich fast jeder bestätigen, der mal ein NHL-Spiel gesehen hat live und ein DEL-Spiel live gesehen hat. Also in Deutschland sind die Fans halt einfach, finde ich, nochmal cooler. Also die machen da wirklich sehr, sehr coole Stimmung. Und deswegen ist halt der Deutschland Cup, das war letztes Jahr schon mega. Mhm. Und dieses Jahr fand ich es halt auch, ich meine, natürlich haben wir dann halt auch den Pokal gewonnen, das ist natürlich nochmal sehr cool da zusätzlich, aber da ist halt schon die Unterstützung von den Fans halt, finde ich, nochmal was ganz anderes. Und dann finde ich es aber auch trotzdem witzig, weil, also tatsächlich, jetzt hatten wir unsere zwei ersten Spiele der Saison, waren Heimspiele, unser erstes war komplett ausverkauft, es waren über 10.000 Leute, und da war die Stimmung auch mega gut. Und dann im zweiten Spiel waren es in Anführungsstrichen nur 5.000 und es wirkt halt dann schon wieder komplett leer eigentlich.
Ja, ja.
Also irgendwie, ich glaube, man gewöhnt sich tatsächlich relativ schnell daran, aber gleichzeitig auch halt ganz und gar nicht. Und ich freue mich schon, wenn wir dann diese Saison halt auch in den noch größeren Stadien auch spielen. Teilweise wird es, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr, sehr cool.
Weil du den Deutschlandcup gerade angesprochen hast, würde ich gleich gerne darauf zurückkommen. Was ist dein Ziel aber für die PWH-Saison, die du jetzt ein bisschen unterbrochen hast für die Maßnahmen auch des Deutschen Eishockeybundes? Letzte Saison hast du, glaube ich, die 3 Spiele gehabt. Was ist so deine Idee? Also was würdest du als Erfolg verbuchen für das, was noch in der Saison drin ist in der PWHL?
Ja, also natürlich ist halt das Wichtigste der Mannschaftserfolg. Also das steht ganz klar ganz oben. Also ich meine, da ist jeder, der in einem Mannschaftssport tätig ist, sieht immer eigentlich die Mannschaft als erstes Ziel. Und ich finde, wir haben eine gute Mannschaft, also wirklich, dass wir da auch gute Chancen haben, oben mitzuhalten natürlich. Ich meine, es sind nur 6 Mannschaften, aber ich glaube, dass tatsächlich die ganze Liga dieses Jahr sogar nochmal den Schritt nach vorne gemacht hat vom Niveau her. Also es wird jedes Spiel, glaube ich, richtig spannend werden, was natürlich halt auch sehr, das ist ja irgendwo in gewisser Art und Weise auch das Ziel, wirklich das halt auch anschaulich zu machen, sage ich mal. Für mich persönlich natürlich ist das Ziel auch, mich bestmöglich zu präsentieren, dass ich halt hoffentlich die Trainer überzeugen kann, dass ich halt auch Einsätze bekommen kann. Sollte das aber nicht passieren, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, aber dann hoffe ich natürlich, dass ich mich durch das Training halt bestmöglich weiterentwickeln kann.
Also du siehst es immer noch als Prozess auch, dem du auch noch 2-3 Jahre geben würdest, um dann vielleicht zu sagen, ich bin dann die 1 oder hab 10-15 Spiele? Also es ist nichts, was in dieser Saison passieren muss.
Tatsächlich nicht. Und ich glaube, das muss ich tatsächlich einfach realistisch sehen. Dadurch, dass ich halt jetzt mit dem Beginn der Saison erstmal als Nummer 3 unterschrieben habe, muss ich das irgendwie in gewisser Art und Weise realistisch sehen, dass es halt jetzt halt im Prinzip 2 Torhüter gibt, an denen ich vorbeikommen muss. Aber das ist jetzt nicht negativ oder so für mich, finde ich.
Aber du hast es ja auch schon angesprochen, ich glaube, das ganze Umfeld und die Trainingsmöglichkeiten, diese Professionalität bringen dich als Sportlerin ja auch nach vorne, auch für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Deshalb Deutschland Cup, weil du gesagt hast, na klar, wir haben den Pokal nach oben gehoben. Was hat es der Mannschaft gebracht, glaubst du, diesen Titel errungen zu haben? Damit gewinnt man noch keine Olympia-Qualifikation, was euer Ziel ist, aber was macht es vielleicht mit einer Mannschaft, da schon mal so ein bisschen dran gerochen zu haben und auch zu wissen, wir haben an diesem Wochenende oder in diesen Tagen von Landshut schon als Team ein bisschen was wuppen können, auch vor deutschem Publikum. Was bringt es der Mannschaft für das, was kommt im Februar?
Ich glaube, das bringt uns immens viel, also wirklich das Selbstvertrauen, diese Spiele halt für uns, dass wir die gewonnen haben, dass wir da den Pokal gewonnen haben. Soweit ich weiß, also für mich war das tatsächlich der erste Pokal, den wir mit der Nationalmannschaft gewonnen haben. Ich glaube, für viele oder die meisten oder alle sogar, glaube ich auch. Also ich glaube, wir waren da wirklich erstmal tatsächlich ein bisschen überfordert. So, was machen wir jetzt eigentlich auf dem Eis? Wie funktioniert das hier? Aber ich glaube, auf jeden Fall hauptsächlich natürlich für Selbstvertrauen. Also, dass man halt diese Saison schon mit einigen Siegen nach vorne schreiten kann, dann glaube ich, können wir da auch bestmöglich eigentlich in die Olympia-Quali starten.
Ja, die, während wir jetzt reden, ja noch ein bisschen dahin ist. Auf der anderen Seite hat man es, glaube ich, automatisch irgendwie im Kopf, weil es so das ganz große Ding ist fürs deutsche Frauen-Eishockey. Wie wichtig wäre das, das wirklich zu ziehen? Und was glaubst du, warum die Mannschaft das dann auch vielleicht packen kann vor eigenem Publikum? Ist ja auch nochmal ein Heimvorteil vielleicht, der zum einen unglaublich beflügeln kann, der aber vielleicht auch ein bisschen bei der einen oder anderen Druck erzeugen kann. Das ist ja immer eine Frage, wie ein Sportler und eine Sportlerin das nimmt.
Also ich glaube schon, dass es viele Menschen tatsächlich gibt, die würden sagen, Es ist nicht gut, dass man den Heimvorteil hat. Ich finde es persönlich sehr cool, vor allem wenn wir halt hoffentlich wieder eine ähnliche Stimmung wie in Landshut haben. Jetzt halt haben wir das alle schon so ein bisschen erlebt, sage ich mal. Dann können wir das halt für uns wirklich als Vorteil nutzen und nicht groß nervös sein oder so. Ich glaube, man muss es genauso einfach auch genießen, dass man halt diese Chance hat. Irgendwie macht man sich natürlich automatisch Druck und irgendwo gehört das auch dazu und ist auch normal. Aber ich glaube, man soll es halt einfach als Chance sehen, die wir bekommen. Und klar sollten wir es gewinnen, also das Turnier, und sollten wir es zur Olympia dadurch dann halt schaffen. Das ist auf jeden Fall das Ziel, das ist ja gar keine Frage. Aber wie gesagt, ich glaube, man kann das irgendwie auch versuchen, einfach zu genießen und halt eben auch mit den Fans dann, die, ich meine, ich glaube, die stehen so oder so hinter uns. Tatsächlich ist es dann keiner, der dann aus dem Stadion sprintet oder so. Aber ich glaube eigentlich, dass das eher alles positiv gesehen werden kann.
Aber die Qualität habt ihr, ne? Auch wenn alle dabei sind. Das war im Deutschlandcup am Ende des Tages noch gar nicht so. Das war ja auch ein, ich sag mal, Versuchsballon, klingt jetzt blöd und negativ, das meine ich damit nicht, aber es wurden ja auch hier und da vielleicht nochmal ein paar Spielerinnen ausprobiert. Die College-Spielerinnen waren zum Beispiel nicht dabei. Das ist jetzt auch dann perspektivisch vielleicht nochmal eine Qualität, die hinzukommt. Also welche Qualität hat die Mannschaft international jetzt, Stand jetzt?
Sehr, sehr, sehr gute Qualität. Ich meine, das hat man bei der WM ja, das war ja schon auch irgendwie der Start dafür, sage ich mal. Da waren wir die Mannschaft, so wie wir größtenteils, sage ich mal, bei der Olympia-Quali auch auftauchen werden. Ja. Wir sind jetzt auch alle zusammen in Füssen. Ich glaube, das ist halt auch sehr wichtig für uns, dass wir halt wirklich dieses Mannschaftsgefühl halt noch mehr steigern können und dass wir wirklich halt als eine Einheit dann da auftreten können. Und Ich glaube, wenn wir das halt wirklich so umsetzen, wie wir da uns jetzt da vorbereiten, dann sind wir da wirklich, da sehe ich dann eigentlich gar kein Problem. Also da sind wir wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft.
Wir werden es beäugen, dabei sein und natürlich live übertragen. Alle Spiele dann rund um diese Olympia-Qualifikation von der deutschen Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft. Freuen wir uns sehr drauf. Zu guter Letzt, Sandra. Weihnachten ist ein Thema, wo man durchaus mal was äußern darf, wenn es um einen Wunsch geht. Was ist der große Wunsch für dich, einmal sportlich fürs Jahr 25?
Fürs Jahr 25 sportlich ganz klar die Olympia-Quali zu gewinnen. Ich meine, jetzt haben wir lang genug darüber geredet. Das ist kein Geheimnis, ist auf jeden Fall das große Ziel, ganz klar.
Gibt es auch was sonst, was dich abseits vom Eishockey so interessiert, dass du sagst, das will ich mir unbedingt nochmal gönnen im Jahr 2025, das habe ich auf meiner Bucketlist?
Also ich bin immer ein sehr großer Fan von Reisen, mache ich eigentlich fast jeden Sommer. Dieses Jahr werde ich es wahrscheinlich auch wieder machen oder beziehungsweise nächstes Jahr 2025 natürlich. Ich habe zwar noch keinen Zielort, aber auf jeden Fall irgendwas, das ist das
Reisen. Fernreise-Expertin oder?
Ja, auf jeden Fall. Nee, ich war tatsächlich wirklich schon an vielen Orten, aber es gibt irgendwie ja da kein Ende.
Ja, das haben mir übrigens gerade die ganz Schlauen aus der Regie aufs Ohr gebrabbelt und meinten, ist doch klar, 2026 muss es ja Mailand sein als Ziel. Ist zwar nicht so die Fernreise, aber das passt natürlich dann wunderbar ins Bild. Sandra, vielen lieben Dank für das Interview. Wünsche dir eine gute Zeit über Weihnachten, aber natürlich vor allem dann auch in Nordamerika mit der neuen Aufgabe und dass du dich da emporarbeitest und die Spiele bekommst, die du dir erhoffst. Alles Gute und beste Grüße. Gutes neues Jahr natürlich. Jetzt schon.
Vielen Dank. Dankeschön. Und dir auch. Schöne Feiertage. Und
Dankeschön. Ja, da sind wir wieder zurück hier im Studio. Rick, du hast mit Mo Seider gesprochen. Waren doch viele interessante Aussagen drin. Ein Mann, der jede Mannschaft besser machen kann und auch jede Mannschaft besser machen wird. Sicherlich auch in Zukunft. Man sagt bei ihm ja immer so schnell, the sky is the limit. Was beeindruckt dich vielleicht aktuell, während wir jetzt sprechen, am meisten an der spielerischen Person Moritz Seider?
Ja, ich habe ihn ja ein bisschen gefragt, ob sich seine Spielweise verändert hat, ob seine Rolle sich verändert hat. Und er hat ja ein bisschen ausgewichen, hat er gesagt, er glaubt nicht und ich tatsächlich glaube es auch nicht. Mhm. Also diese Spielweise, die er mitgebracht hat, dass er sowohl defensiv sehr stark ist, oft gegen die beste Reihe des Gegners spielt, die auch hart angehen kann körperlich, Scheiben blockt, defensiv spielt und trotzdem im ersten Powerplay spielt. Und das alles auf einem höheren Niveau. Das hat sich quasi immer weiterentwickelt, so weit entwickelt, dass er aktuell die neuntmeiste Eiszeit in der NHL von allen Spielern hat. Ich glaube, das ist schon ein Fakt, muss ich ganz ehrlich sagen, den wir so von einem deutschen Spieler in der Form als Verteidiger noch nicht gesehen haben.
Ja, sind wir gespannt und hoffen auch auf ihn in der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, ja vielleicht im Jahr 2025 oder 26. Das ist aber die Zukunft. Wir haben die Interviews ja gemacht aufgrund unserer großen Jahresrückblick-Show bei der Eishockey-Show. Dementsprechend ging es ja viel um das Jahr 2024. Macht ja Sinn, wenn man zurückblickt. Was erhoffst du dir vielleicht zu guter Letzt vom Eishockey-Jahr 2025? Die einen hören das vielleicht heute noch, wenn wir aufzeichnen, am 31.12. Im alten Jahr. Andere hören es vielleicht dann ein bisschen später. Schon reingekommen ins Jahr 2025. Was ist so vielleicht dein Wunsch für den Sport, für das, was uns insgesamt interessiert rund um den Eishockeysport?
Ach komm, das ist chronologisch ist jetzt schon das Highlight. Das Highlight beginnt eigentlich schon mit dem Wintergame. Also für alle, die es noch hören davor.
Ja.
Als erstes ist die Freude Wintergame. Das ist ein Derby, das wird geil, da habe ich Bock drauf. Dann geht es natürlich weiter mit den Playoffs. Ich hoffe, dass wir verdammt spannende Playoffs haben. Ich wünsche mir ein paar Spiel-7-Serien. Und dann ist natürlich für mich das Highlight, was natürlich auch die größten Auswirkungen hat, nach draußen, weil es das Zugpferd ist, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Herning und Stockholm. Und da hoffe ich natürlich, dass es ins Viertelfinale auf jeden Fall geht. Ich hätte aber auch kein Problem, wenn es dann doch noch ein bisschen weitergeht.
So ist es.
Ich habe Zeit.
Das ist das Ziel. Und wenn du Zeit hast, dann haben doch alle anderen bestimmt auch Zeit, noch ein bisschen Eishockey zu spielen. Dann sagen wir schon mal Danke und freuen uns auf das größte Derby aller Zeiten. Löwen gegen Adler in Frankfurt, live bei Magenta Sport. Und das nennt sich dann Penny DL Winter Game. Wir sind dabei, ich hoffe, ihr auch. Und wenn es jetzt schon zu spät ist, dann könnt ihr das bestimmt irgendwie noch auf der Plattform nachträglich gucken. Ist nämlich ziemlich innovativ, das noch als Letztes. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt ein gutes neues Jahr. Bis dahin, wir sehen uns in der Eishockey-Show.